Herzlich willkommen da draußen an den Empfangsgeräten. Wir melden uns wieder nach 6 Wochen Abstinenz. Von Channelcast sind wir jetzt wieder da. War natürlich alles einem großen Branchenereignis geschuldet, nämlich der CeBIT. Das hatten wir dann natürlich alle terminlich Konflikte und insofern mussten wir den Zeitraum zwischen den 2 Sendungen etwas vergrößern. Ja, wie immer mit dem Studio mit dabei ist der Andreas Raum. Servus.
Guten Abend in die Runde.
Und der Damian, grüße dich.
Guten Tag oder guten Abend, Andreas.
Damian. So geht das schon mal gut los.
Also wir haben heute die Folge Nummer 13. Da kann eigentlich nur alles schief gehen. Ich bin da immer ganz aufgeregt und fahrig und versuche immer alles so ein bisschen im Blick zu haben, dass auch alles funktioniert und richtig ausgesteuert ist. Und die Nervosität an den ersten Minuten ist immer furchtbar. Also, aber dieses Setup, das macht einen auch wirklich wahnsinnig.
Läuft denn alles?
Ja, ich glaube schon.
Das sind wir zu hören in der Welt.
Ja, vielleicht kann uns, wenn jemand im Chat sein sollte, uns mal kurz ein Feedback geben.
Ich versuche da reinzukommen, aber ich komme da einfach nicht rein, Christian.
Ich habe es auch erst nach dem 3. Anlauf geschafft und ich vermute, dass der das nicht mag.
Ja, wenn man zu hören ist schon aus dem Chat die Rückmeldung gekommen.
Ja, ich glaube, das liegt immer daran, wenn wir alle gemeinsam ein Netzwerk nutzen, also ein WLAN, dann sagt er irgendwie, es kann ja wohl echt nicht sein.
Aha.
Also es ist meine Vermutung, weil ansonsten, wenn ich es probiere, ich habe es heute Vormittag noch ausprobiert, das war einfach überhaupt kein Problem. Ja, was gibt's Neues? Fangen wir vielleicht mal mit uns selber an, Channelcast. Die Webseite channelcast.de ist umgestellt worden auf ein neues Layout. Nach allgemeinem Bekunden von das wir bisher bekommen haben oder das Feedback, was bisher eingelaufen ist, gefällt's gut. Euch beiden gefällt's auch, wie ich gehört habe.
Ja, ich find's fein, ja.
Wobei wir jetzt gerade festgestellt haben, dass da noch so vom Design her ein paar Anpassungen notwendig sind. Von den Schriften her stimmt noch einiges nicht, weil der Damian hat auf Punktgröße, der hat seinen Browser auf Punktgröße 24 eingestellt, damit er was sieht.
Ja, muss sein.
Das. Und irgendwie verschiebt es dann alle möglichen Elemente. Jetzt muss ich mal nachschauen, ob man da noch irgendwie was machen kann. Kriegst die Flasche nicht auf?
Das ist dann die Flasche, geht nicht auf. Es ist unfassbar. Aber war.
Jetzt war ich schon so.
Ach, cool. Geh.
Ach, guck mal hier.
Oh nein.
Ja, gut. Der hat ja auch Pranken wie ein Löwe.
Du musst noch mal ein paar Knödel mehr essen. Ne?
Ja, das ist hier das neue Getränk, was wir gerade geöffnet haben. Heißt Flora Power.
Genau. Ich habe mich mal umgeschaut, ob wir noch eine Alternative haben zur Club Mate, damit wir auch mal was anderes probieren. Und ich hätte gesagt, wir stoßen einfach mal an, oder?
Lass genau uns das so tun. Machen wir das.
Zum Wohl.
Mhm. Und man muss sagen,
da ist ja wesentlich weniger.
Schmeckt ganz anders, ne?
Ja.
Das schmeckt ein bisschen lätschig.
Also das schmeckt, ich will jetzt nicht sagen wie eingeschlafene Füße,
ja,
aber
ja. Hatte ich im Kopf, genau so ein Vergleich.
Hat vielleicht vom Kohlensäuregehalt maximal 10%, also fast keine Kohlensäure, ja. Sondern ganz wenig.
Mhm.
Schmeckt deutlich mehr nach Tee.
Ja, so Eistee.
Wie ein Eistee im Prinzip, ne?
Aha.
Also nennt sich Flora Power. Kriegt man leider auch nicht überall. Ich habe es über einen spezialisierten Versandhandel mir besorgt. Gibt es in 0,33 und 0,5. Was hat denn das an Umdrehungen hier? 80, oder? 180 Milligramm Koffeingehalt. 180 Milligramm pro Liter. Das ist ganz ordentlich.
Ist das viel?
Ja, das ist schon viel. Also ja, ich glaube, da muss man gegen später dann ein Bierchen aufmachen, damit...
Man das wieder zum Gegensteuer.
Oder den Krimi im ZDF sehen.
Ja, irgendwie so in der Richtung. Also das zur Channelcast.de. Des Weiteren, wer dort mal draufschaut, wird einen Kasten rechts oben finden. Der hat die Überschrift Bock zu blocken. Wir suchen nämlich Mitstreiter für das Blog. Also wer Lust hat, ein bisschen zu schreiben. Wer sagt, mir liegt der Channel sehr am Herzen. Ich habe da bestimmte Themen. Ich möchte ja auch ein bisschen drüber schreiben, was ich so erlebe. der kann sich gerne bei uns melden, egal ob aus Handel, Distribution oder von Seiten der Hersteller. Wenn er sich da berufen fühlt, für Ruhm und Ehre zu schreiben und das Blog einfach noch weiter zu füllen, weil wir kommen alle drei relativ selten dazu oder nicht regelmäßig dazu, was zu schreiben, dann seid ihr alle ganz herzlich eingeladen, dort mitzumachen. Einfach eine kurze E-Mail an rohrpost@channelcast.de schicken und dann nehmen wir auch Kontakt mit euch auf. Lernen euch ein, wie das funktioniert. Das ist relativ simpel, das ist gar nicht schwierig. Und falls jemand ein bisschen Hemmung hat, weil er sagt, naja, ich will da eigentlich nicht so mit meinem Namen auftauchen, weil ich da ein bisschen Insiderwissen vielleicht preisgebe oder die eine oder andere Information habe, wo ich nicht möchte, dass die auf mich zurückfällt, auch kein Problem. Wir sind sehr kreativ bei der Vergabe von Pseudonymen,
natürlich,
oder?
Und total diskret.
Und total diskret.
Klar,
also, von Berufswegen. Insofern hoffen wir, dass jetzt im Laufe der Sendung hier noch reichlich Post eingeht und sich der eine oder andere meldet.
Also Christian, ich möchte dir gerne ein Kompliment machen. Bock zu bloggen gefällt mir sehr gut.
Gefällt dir gut?
Ja, finde ich klasse, diese Alliteration.
Ja, genau.
Schön.
Prima. So, dann wollte ich noch einen Punkt ansprechen. Ich bin immer wieder im Gespräch, wenn man sich so persönlich trifft, was Podcasting selber anbelangt. Es gibt natürlich immer noch Feedback. Viele sagen, wir hören den Podcast auf der Webseite, wenn er dann fertiggestellt ist. Da ist sicherlich das Problem, was den Player anbelangt. Man fängt an zu hören, wird dann unterbrochen, muss irgendwann später weiterhören, dann weiß man nicht, wo man stehen geblieben ist. Also fängt man wieder von vorne an. Man kann relativ schlecht auch auf einen bestimmten Zeitpunkt hinsteuern. Da wird es in absehbarer Zeit, also ich denke zumindest im Laufe dieses Jahres, eine Lösung dafür geben. In der ganzen Podcast-Szene ist im Moment so eine richtige Renaissance zu spüren und eine starke Weiterentwicklung. Das Thema HTML5 greift dort um sich und da gibt es jetzt bestimmte Player, die auch von allen Webbrowsern unterstützt werden, die dann Kapitelmarken direkt unterstützen und die man dann direkt ansteuern kann. Also es gibt schon ein paar Webseiten, die das eingebaut haben, ist aber alles noch im experimentellen Stadium. Mhm. Man muss noch ein bisschen programmieren können. Das kann ich nicht. Ich bin da völliger Autodidakt. Ich bin schon immer froh, wenn ich das so einigermaßen hinbekomme. Aber das wird alles besser, auch was die Formate anbelangt. Also da können wir in Aussicht stellen, dass es noch bequemer und noch einfacher wird. Dann waren wir ja alle auf der CeBIT. Die einen mehr, die anderen weniger.
Ja.
Wie hat euch die diesjährige CeBIT gefallen? Wie war so euer Eindruck?
Gut.
Gut. Hast du was gesehen?
Ja, wollte ich gerade sagen. Also ich muss sagen, so ganz viele hatte ich gar nicht gesehen. Erst war ich krank. Also diesmal bin ich vor der CeBIT krank geworden und bin dann auch relativ krank noch zur CeBIT gefahren. Aber ich hatte da für mich einen ganz interessanten, schönen Job. An den eigentlich 4 Tagen und bin dann aber erst Mittwochmittag dann angekommen und war dann eigentlich auch die ganze Zeit nur in diesem CeBIT Mittelstand TV-Studio. Nee, wie heißt das? CeBIT doch. TV-Studio. Und ich war einmal kurz im Planet Reseller, aber auch, da war es 8:30.
In der Früh?
Ja, in der Früh, da war noch nichts. Und sonst habe ich gar nicht so viel davon gesehen, aber da in diesem CeBIT-Studio, das war richtig gut, da kamen nämlich sehr, sehr viele Leute hin, also die ganze Hot-Bolle so der Branche, Bitkom-Vorstände gaben sich da die Hand und Geschäftsführer von bedeutenden Firmen und auch kleineren Firmen. Da war ein munteres Treiben, das fand ich sehr, sehr interessant.
Was hast du da gemacht?
Ich habe da in diesem TV-Studio habe ich Interviews geführt, habe Moderationen gemacht. Das war
und ist alles aufgezeichnet worden, war das Fernsehinterviews im Prinzip.
Ja, das kann man sich jetzt noch auf der Webseite kann man sich das noch mal ansehen.
Verlinke die doch mal, das wäre interessant.
Ja, mache ich.
Ja, schick uns mal den Link, dann nehmen wir das mit rein. Mhm. Da kann man sich das ja noch anschauen. Andreas, wie ist dir ergangen?
Auf der CeBIT?
Ja.
Die CeBIT war ich.
Immer zu kurz für
dich. Ich muss jetzt mal vorausschicken. eigentlich habe ich gesagt, wir sollten hier gar nicht über die CeBIT reden, die ist ewig vorbei, interessiert keinen Menschen mehr. Aber nachdem wir jetzt schon mal drin sind. Die CeBIT war, gut, ich habe die ganze Zeit gemacht bis auf Samstag, also von Montag bis Freitag. Ich fand die CeBIT besser als CeBIT letztes Jahr. Wobei ich relativieren muss, ich finde die CeBIT immer besser als das Jahr davor. Ich finde die CeBIT immer besser. Mhm. Ich habe sehr viel Leute getroffen, sehr konstruktive Gespräche geführt. Von der Stimmung her fand ich es positiv.
Ja.
Ich fand die CeBIT vor allem im Planet sehr gut besucht.
War sehr gut besucht.
Ja. Also da konnte man gar nicht nörgeln. Aber
noch nicht
morgens um 9. Na, da noch nicht, ne.
Morgens um 8:30 kommen ja noch nicht alle rein.
Stimmt.
Wobei ich jeden Morgen um 8:30 eigentlich im Planet war. Und also ich hatte von der CeBIT einen sehr, sehr positiven Eindruck. Das Einzige, was bei mir immer ist, ich bin nicht vor der CeBIT krank, sondern ich bin wirklich nach der CeBIT krank. Nach der CeBIT.
Hat sich dann auch erwischt, ja.
Bin ich dann eine Woche gelegen, zuverlässig. Die CeBIT wird auch nicht gesünder. Ich habe gedacht, früher war das nicht so. Dann habe ich mal so in alten Aufzeichnungen geblättert und ein paar Leute gesagt, doch, es war früher auch so. Dann habe ich gedacht, Gott, das Alter spielt doch keine Rolle, sehr schön.
Sehr gut.
Aber ich fand die CeBIT sehr positiv.
Und du, ja. Christian?
Also ich bin am Montag angereist, war dann am Dienstag den ersten Tag da, bis Freitag dann auch einschließlich. Fand sie auch dieses, wie im vergangenen Jahr, sehr, sehr gut. Hm. Viele, viele Gespräche geführt. Hm. Meiste macht man ja da tatsächlich auf diesem Marktplatz.
Hm.
Da ein Tipp an die Messe-RG, da würde ich ja ein Geschäftsmodell draufsetzen, weil du kriegst ja zu den Stoßzeiten eigentlich da auch überhaupt keinen Platz mehr. Ne?
Nee.
Na, schlecht.
Mhm.
Und es liegt vorwiegend auch daran, es sind halt teilweise ganze Abordnungen von Herstellern oder Distributoren so, da,
ja.
Die da oben alle ihre Gespräche führen, ne, weil sie auch keinen eigenen Stand haben.
Ja, ja.
Mhm. Und da könnte man ja so Wimpel verkaufen. Ja, ne?
Oder so, so
Stammtisch machen.
Wie in einer Nordsee, so Strandkorbvermietung.
Ja, genau. Irgendwie sowas.
Also was mir auch noch gut gefallen hat, das war ja die erste Messe, die der Pörschmann, mir fällt jetzt der Vorname nicht ein.
Frank
Pörschmann,
ja.
Zu verantworten hatte, oder?
Ja, richtig.
Und ich habe auch so verschiedene Interviews mit ihm gelesen und er war auch bei uns in einem CeBIT-Studio und hat was dazu gesagt. Und was mir sehr gut gefällt, ist, dass er sagt, wir müssen die CeBIT, damit die also wirklich auch erfolgreich ist, wir müssen die vom Besucher her denken, nicht vom Aussteller, sondern vom Besucher. Wir müssen die CeBIT für den Besucher attraktiv machen oder für die verschiedenen Arten auch von Besuchern. Und ich glaube, das ist sehr, sehr richtig von ihm gedacht. Ist ja ein bisschen auch so, wie wir haben oder machen immer noch auch Zeitschriften. Und auch bei Zeitschriften ist es ja so, wenn du die Zeitschrift vom Leser her machst, dann hast du halt eben eine gute Chance, dass das auch eine gute Zeitschrift wird. Wenn du die Zeitschrift vom Anzeigenkunden her denkst oder anpackst, konzipierst, dann ist die Chance groß, dass es ein Flop wird, weil es dann oftmals eben für den Leser nicht
gilt. Ja, eigentlich für alles. Gilt immer vom Kunden, von der Kundenseite eigentlich her zu denken.
Aber offensichtlich war hier bei der CeBIT der Handlungsbedarf in der Hinsicht, sonst hätte Pörschmann das ja nicht so eigens betont.
Für alle, die es nicht wissen, Frank Pörschmann ist der Nachfolger vom jetzigen Messechef Ernst Raue.
Der kommt jetzt in den Vorstand im Mai, glaube ich.
Glaube ich auch.
Ja. Also auf mich macht der Pörschmann einen super guten Eindruck, muss ich sagen.
Ja, sehr professionell.
Ja.
Ex-IBMer, glaube ich.
Ja. Auch, ne? Hat er die Service-Sparte.
Richtig. Naja, zu sehen gab es, wie gesagt, nichts auf der CeBIT, aber deswegen fährt man ja auch nicht hoch.
Es ist zu sehen gab es nichts?
An Produkten, ne.
Ja, an Produkten, aber es gab
Horst
eine, ich war in zwei Hallen. Ich war in zwei Hallen. Und zwar, wenn ich da aus diesem CeBIT-Studio rauskam, da waren zwei Hallen. Das eine war dieses IF-Forum.
Da war ich auch drin.
Museum, da warst du auch drin.
Das ist klasse.
War super. Total ruhig, wie im Museum.
Ja.
Und gegenüber in der Halle warst du da auch drin. Ich weiß nicht mehr, welche Halle das war.
Du meinst jetzt nicht Richtung Halle 2, sondern in die
andere Richtung.
Ja, okay, nee, da war ich nicht drin. Ach doch, waren da nicht die Spiele drin?
Ja, da war irgendwie, Weltmeisterschaften der Gamer.
Ja.
Das war ein Kontrast wie Himmel und Hölle, wobei jetzt also in meinen Augen das Museum der Himmel und das andere die Hölle war. Ein ganz dunkel, abgedunkelt, tierisch laut und dann saßen da, ich weiß nicht wie viel, 50 Leute in einer Reihe, die wild da rumgespielt haben, wurde professionell moderiert und kommentiert von irgendwie Stadionsprechern oder so, ne? Alles auch noch in Englisch, tierisch laut. Und dazu gab es dann zusätzlich noch ein paar Stände, die wieder eigene Moderatoren und Kommentatoren und kommen sie her, kommen sie ran, hier werden sie genauso beschissen wie nebenan Rufer hatten. Ne? Also das war echt irre, ne? Was da los war.
Das stimmt. Warst du auch in der, ich weiß nicht, welche Halle das war, aber das fand ich auch eine sehr gute Idee, die haben sie dieses Jahr das erste Mal umgesetzt, wo sie so kleine Start-up-Firmen alle mal zusammengeholt haben. Die haben alle so,
nee.
mit dem relativ gelungenen Messeaufbau, das waren jetzt nicht so irgendwie Tapetentischchen, sondern war sehr professionell und alles so auf einer großen Fläche, wo die sich einfach so ein bisschen dargestellt haben und wo dann
das finde ich sehr
Geldgeber gut. Und Venture Capitalisten eingeladen waren, da mal Kontakt aufzunehmen, sich inspirieren zu lassen. Also es war richtig gut gemacht.
War das unter dem Schirm des Wirtschaftsministeriums? Kann das sein?
Weiß ich nicht, aber das
Gründerwettbewerb und so?
Nee, es hieß eben nicht Gründerwettbewerb. Also, es hatte einen neuen englischen Namen. Ich freue mich jetzt aber nicht drauf. Mhm. Fällt mir jetzt nicht ein. Aber fand ich eine sehr gute Idee. Also man hat deutlich gemerkt, man versucht hier auch mal so ein paar neue Sachen zu machen. Das finde ich gut. Ja. So insgesamt habe ich den Eindruck, dass die Cebit ihren Weg gefunden hat. Mhm. Also da jetzt auch eine klare Fokussierung irgendwie hat. Und ich hab zumindest von niemandem irgendwie was Negatives gehört.
Ich auch nicht. Was mich total beeindruckt hatte, war der Donnerstag. Da hat Verdi ja gestreikt.
Der Streiktag.
Es fuhren keine Bahnen. Es fuhren keine Busse. Mhm. Und wie schnell die Cebit darauf reagiert hat, mit diesem, nicht Red Nose Day, sondern
mit dem roten Punkt,
das wurde ja schon am Mittwochabend an den Ausgängen verteilt, das Ding, konnte man sich mitnehmen. Und dann auch wieder diese Einsatzbereitschaft der Hannoveraner Bevölkerung, ne, dann Messebesucher mitzunehmen oder eigens sogar zu chauffieren, also sensationell.
Ja, kennt ihr die Geschichte des Roten Punkts?
Ja.
Die hat mir jemand auf der Cebit erzählt. Der Rote Punkt ist eine Geschichte in Hannover, die sehr alt ist.
68 oder
der
so.
Der Rote Punkt kommt irgendwie aus den 60ern. Mhm. Und damals war es so, die
muss man ein Mikro ein bisschen. Nee,
upsala, so besser?
Ja, das
so besser?
Okay. Nee, es weist nach oben. Also andersrum drin. Schau mal, der Bämmel muss nach vorne sein. Ja, was? Jawohl, das Runde.
Der das Bämmel Runde muss ins Eckige.
Das Runde muss nach vorne. Du musst da reinsprechen in das Ding hier.
So.
Passt. Ja, so ist, glaube ich, ganz gut.
So. Ja. So.
Jetzt hat er's.
Jetzt. So. Ich mache das hier schon seit Jahren mit diesem Mikrofon und hat nie gestimmt. Komisch. jetzt habe ich den Faden verloren. Damals hatten anscheinend die Taxiunternehmen beschlossen, die Tarife dramatisch hochzusetzen.
Nein, nicht die Taxiunternehmen. Diese Hannoveraner, was hier bei uns in München die Münchner Verkehrsbetriebe sind, gibt's auch entsprechend in Hannover.
Ja, ja.
Und die wollten die Tarife.
Die hatten die Tarife hoch.
Ja,
genau.
Die wollten
das. War selbst.
Genau, Östra.
Genau. Und das war eine Selbsthilfemaßnahme der Bevölkerung in Reaktion auf eine massive Tariferhöhung.
Klasse, ne?
Dann haben die gesagt, hier wir. Und wirklich gut, ich habe mit ein paar Messebesuchern gesprochen, die gesagt haben, stell dir vor, ich gehe da die Straße längs, hält jemand an und sagt, steigen Sie ein. Jetzt müssen wir noch dreimal ums Eck fahren, noch ein paar Leute einsammeln und dann bringen sie auf die Messe.
Ja.
Super.
Ja.
Wer hätte das gedacht, dass sowas möglich ist?
Möchte man den Hannoveranern gar nicht zutrauen, ne?
Völlig von den Socken. Nee. Ich habe in Hannover aber wirklich gute Erfahrungen gemacht mit der Bevölkerung. Ja. Wir wohnen da seit Jahren oder seit Jahrzehnten privat in Hannover und ich habe wirklich nur positive Erfahrungen gemacht.
Ja.
Also und die Betten sind manchmal ein bisschen kurz, wobei dieses Jahr war es super.
War aber auch überhaupt kein Problem an dem Tag, auf die Messe zu kommen. Also ich habe niemanden gehört, der gesagt hat, der sei da irgendwo.
Wobei die Messe gestrandet. Sagt irgendwie, was haben sie gesagt, wie viel sind ihnen dadurch, wie viel Besuch haben sie weniger bekommen?
Irgendeine Zahl haben sie genannt.
10.000, sie haben eine Zahl genannt,
sowas. Weiß
sie aber nicht.
Eine Zahl haben sie schon genannt.
Zahl ist auch.
Was auch die Transparenz anbelangt, was ich auch gut finde, dass die in diesem Jahr erstmals die Zahlen ausgewiesen haben, abzüglich Standpersonal, abzüglich Hostessen und sonstigen Gerümpel, wirklich reine Besucherzahlen mal gemeldet haben. Also das finde ich auch einen guten Schritt, da transparenter zu sein. Ne?
Ja.
Ja.
So, dass du nicht das Gefühl hast, hier wird irgendwie künstlich die Besucherzahlen nach oben getrieben oder so. Das finde ich auch ganz gut.
Also fahren wir nächstes Jahr wieder hin, oder?
Das heißt aber, dass bei der Messe eine Kundenorientierung einsetzt, die es früher nicht gegeben hat. Es gab ja bei der Messe auch niemals das Wort Kunde, sondern nur Besucher und Aussteller.
Ja.
So ähnlich wie im öffentlichen Nahverkehr das Wort Fahrgast. Da gibt es auch keine Kunden.
Das stimmt. Das ist richtig.
Ja. Interessante Parallelen. Man muss den Fahrplan immer vom Fahrgast ausdenken. Das wäre mal eine Innovation.
Wir haben noch Post bekommen, die der Damian dankenswerterweise heute mitgebracht hat. Und Damian, du hast gesagt, das liegt schon eine Weile bei dir zu Hause, ne?
Oh, das schlechte Gewissen plagt mich. Ich glaube, das liegt schon seit Dezember oder so da.
Wir haben Ihre Bestellung vom 20. Januar 2012 steht hier drauf. So. Ja, Buchungs- und Lieferdatum ebenfalls 20. Januar. Also ist jedenfalls heil angekommen. Absender ist der Carsten Usinger und er hat uns etwas von unserer Amazon-Wunschliste rausgesucht oder er hat da was rausgenommen und uns zugeschickt. Für alle, die es nicht wissen, wir haben bei Amazon eine Wunschliste. Den Link dazu findet man auch bei uns auf der Website. Dort haben wir alles Mögliche zusammengetragen, was wir uns wünschen, was wir auch gerne mal hätten. Das sind Kleinigkeiten in der Regel. Und wir haben gesagt, wir packen das dann immer live in der Sendung aus und erklären dann A, was es ist und B, wer es denn von uns dreien auf die Wunschliste, auf die gemeinsame gesetzt hat. So, und der Carsten Usinger hat uns zugeschickt. Ah, ja, ich weiß schon, wem das gehört. Bullseye,
ich weiß es
Barbecue-Soße, Hickory Smoke. Das ist mit die beste Barbecue-Soße, die es überhaupt gibt. Also
damit wäre auch die Frage beantwortet, wer das auf die Wunschliste gestellt hat.
Genau, es war in dem Fall ich. Und die kriegt man echt schwer, diese Soße.
Mhm.
Aber wenn wir mal in die Verlegenheit kommen sollten, dass wir mal gemeinsam grillen, dann ist die natürlich hier mit dabei. Ich werde ganz sparsam damit umgehen. Die Grillsaison geht aber jetzt allerdings langsam los. Aber vielleicht schaffen wir drei das ja mal gemeinsam. Dafür jedenfalls ganz herzlichen Dank. Haben wir, oder ich mich jetzt in dem Fall sehr darüber gefreut. Und die beiden Kollegen ziehen jetzt lange Gesichter, aber die Wunschliste ist ja noch lang. Und da müsst ihr eifrig noch Sachen draufstellen.
Also ich trinke jetzt erstmal einen Schluck von diesem völlig lätschigen
Mate-Tee. Damit es wegkommt.
Ja. Ja, damit ich den, damit ich die Hickory jetzt verdränge.
So, jetzt würde ich sagen, starten wir mal mit unserem aktuellen Teil. Jetzt muss ich hier den Themenplan mal schnell aufrufen. Wir fangen traditionell an mit ein paar Personalien, die so in den letzten 6 Wochen sich ergeben haben und von der wir der Meinung sind, dass sie auf alle Fälle wichtig sind zu erwähnen. So auch die erste. Ich denke für einen Großteil vielleicht jetzt nicht die große Überraschung. Da uns, denke ich, zumindest klar war, dass das durchaus drin sein könnte. Der Ex-Also-Manager Thomas Kasper ist jetzt auch bei der Tech Data aufgeschlagen. Ist in dem Zusammenhang mit zu sehen, dass der Michael Dressen ja dort angeheuert hat.
Hatten wir das nicht letzte Woche, beim letzten Mal schon?
Hatten wir drüber spekuliert.
Spekulativ
geäußert. Ja, wir hatten es angekündigt eigentlich.
Und ich spekuliere gerne auch noch weiter. Ich sage, das wird nicht der letzte gewesen sein. Der
Thomas Kasper. Ich auch.
Da kommt noch mehr.
Von Also meinst du? Oder aus dem Dunstkreis sozusagen?
Ja. Also könnte ich mir auch vorstellen.
Da wäre ja noch der Roland.
Roland Franz, aber der Roland ist ja.
Franz, der wird ja nicht mehr. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht.
Warten wir es mal ab.
Du meinst, weil die Marketingchefin bei TechData ausgeschieden ist?
Nein, das Marketing ist, glaube ich, nicht den. Also es wäre, glaube ich, nicht die Traumposition vom Roland. Aber beim Roland, ich könnte mir das schon vorstellen. Ich weiß nicht, ob der sich in diesem, ob dieses Umfeld.
Der war ja schon mal bei TechData. Der kam ja von TechData, ist er jetzt also gegangen. Ja.
Aber ich weiß nicht, ob dieses Umfeld, dieses Softwareumfeld, Hersteller.
Parallel zu der SMB zuständig.
Ob das so sein Traumumfeld ist.
Nein, das glaube ich auch nicht.
Also ich denke, er ist jemand, der schon Distributionsmensch, also zumindest solange das war, absolut.
Ja.
Also, ich denke auch, dass es parallel ein Stück weit, ich will jetzt nicht sagen Notlösung war, aber er hing ja damals dann auch in der Luft und musste natürlich auch schauen, dass er wieder in Lohn und Brot steht.
Ja, klar, natürlich.
Insofern. Aber an wen denkst du denn? Hast du da konkret irgendwie...
Kann ich jetzt nicht sagen.
Damian, wir haben gesagt, wir haben niemals Geheimnisse voneinander.
Du kannst es ja unter Pseudonym sagen.
Du kannst es ja ganz leise sagen.
Schreib's doch einfach mal auf.
Auf den Zettel. Den legen wir hier verdeckt auf den Tisch.
Es würde mich nicht wundern.
Ja, ich bin gerade überlegen, aber mir fällt da jetzt... Achso, da ist doch noch jemand... Ja, ich weiß, ich komme jetzt aber nicht auf den Namen.
Nein, du brauchst gar nicht über Namen nachzudenken. Also ich kenne auch keinen Namen.
Ich kenne auch keinen Namen.
Was macht denn der?
Heute ist
es jetzt irgendwie eine Nullbotschaft.
Nein, es ist einfach so, dass definitiv einige Leute bei Also Actebis sich nicht mehr zu Hause fühlen, die aber bei Also / Actebis einen guten Job gemacht haben und die jetzt mit dem Michael Dressen bei TechData irgendwie auch wieder eine Perspektive für sich sehen. Und deshalb glaube ich, wird es halt nicht nur beim Thomas Kasper bleiben.
Ja.
Da bin ich ziemlich sicher.
Okay. Ja, also das kann ich auch so unterschreiben.
Ja. Ist ja auch eine allgemeine.
Interessant finde ich allerdings, ich habe ihn noch nicht gesprochen, dass wohl der Peter Silberhorn zumindest interimsweise oder überhaupt die Nachfolge von der Claudia Preiss übernommen
hat. Genau, das ist die zweite Meldung, die du auch schon gerade angesprochen hast, weil du gesagt hast, richtig, Marketingchefin im Endeffekt, das ist die Claudia Preiss in dem Fall.
Schon übernommen hat oder möglicherweise übernehmen wird.
Also der war ja da schon
in
der Zeit.
Er hat Freischaffendprojekte gemacht.
Als Freischaffender sozusagen beratend.
Mhm. Ich finde das, finde ich wirklich erstaunlich. Der Peter war ja auch schon mal bei TechData.
Ja, der war auch schon bei der Ingrim.
Ja, davor war er nämlich bei TechData und davor war er bei C2000, was er so ein Kontinuum dann darstellt.
Ja.
Also das finde ich schon wirklich sehr interessant. Und er würde dann ja den Marcom-Job bei TechData machen, den er vorher bei der Ingrim gemacht hat.
Richtig, ja.
Sensationell, Wahnsinn.
Ja, ist aber nicht.
Ich bin völlig von
der. Ist aber noch nicht fix, ne?
Nee.
Ich bin mir nicht sicher. Ich habe versucht anzurufen, aber der war die Woche unterwegs.
Ja, also wir hatten zumindest
mal nachgefragt und dann hieß nächste Woche.
Nein, ist noch nicht fix. Die dritte Personalmeldung, ebenfalls interessant. Acer und Stefan Engel gehen getrennte Wege. Der hat, glaube ich, seinen letzten Arbeitstag jetzt Ende April, meine ich, oder sowas, um den Dreh herum.
Wie arbeitet der noch?
Ja,
ist der nicht freigestellt worden?
Vermute ich jetzt mal fast.
Ach so, du meinst das Offizielle.
Ja, offiziell sozusagen ist er zumindest so lange noch da.
Mhm.
Der Stefan Engel war ja ziemlich lange Zeit bei Acer.
Der war sehr lange bei Acer.
Und als Country-Manager zuletzt tätig, dann ist er ja noch auf Europa-Ebene ein Stück weit gehoben worden. Da hat er ja auch noch eine Funktion gehabt. Dann hieß es, Oliver Ahrens kommt zurück aus China und macht dort Europa-Geschäft und ich denke, im Rahmen dessen wird man dann sich wahrscheinlich getrennt haben. Das ist so mal meine Vermutung zumindest. Vielleicht wisst ihr da ein bisschen mehr oder habt eine andere Einschätzung.
Es sagt ja niemand was dazu.
Es sagt niemand was
dazu. Nein, also ich habe auch nachgefragt. Ich habe den Stefan Engel selbst gefragt und er sagt, also er hätte sich mit denen geeinigt, nichts zu sagen, außer das, was über die Pressemitteilung mitgeteilt worden ist.
Mhm.
Das war ja wohl, dass er neue Wege gehen will.
Ja.
Er ist ja, glaube ich, auch auf der Suche nach was. Vielleicht hat er zwischenzeitlich was gefunden. Es war ja mal, oder ich selber hatte ein bisschen spekuliert, dass er bei Lenovo aufschlagen wird.
Ja.
Möglicherweise, definitiv ist das aber heute noch nicht.
Lenovo deswegen, weil Lanci da
die
tätig
beiden,
ist. Ne?
Ja. Weil der Ex-Chef, der Ex-Chef.
Und weil es gab ja auch mal so Rumors, dass also Gerüchte, dass für Deutschland ein neuer Geschäftsführer gesucht wird.
Mhm. Das ist richtig, ja. Habe ich
für
auch
den gehört. Bernhard Fauser. Aber Fauser ist ja nach wie vor
in Amt und Würden.
Und die haben jetzt irgendwann Ende April in Stuttgart, glaube ich, große Channel-Kickoff.
Mhm.
Seid ihr da?
Ja.
Und ich glaube, dass Fauser da auch auf dem Programm steht.
Ja.
Also schauen wir mal, da ist viel in Bewegung.
Ja, aber ich meine, Stefan Engel, Lenovo kann man sich zumindest durchaus vorstellen. Also nachdem Lenovo noch mehr Gas geben will im Consumer-Bereich und er das ja über viele Jahre jetzt hinweg auch gemacht hat, wäre das sicherlich gut aufgehoben.
Würde für mich auch irgendwo logisch vielleicht nicht, aber man würde jetzt nicht stutzen und sagen, ist nass.
Ja,
richtig. Sagen, ach so, ja, okay.
Ja, sehe ich auch so. Mhm. So, dann haben wir noch zwei, jetzt hätte ich vorhin gesagt, kleinere Personalmeldungen. Es gibt ja keine kleineren und größeren. das wäre den jeweiligen Personen auch unfair gegenüber. Es gibt einen neuen Channel-Chef auf Europaebene bei NetApp. Und zwar wird es der Thomas Ehrlich. Kennt ihr jemand von euch?
Nee, den kenne ich nicht.
Kennt auch niemand von euch?
Aber der Name klingt gut.
Ja, ist mal.
Ja.
Matthias Ehrlich war mal Geschäftsführer bei Silicon Graphics.
Wir reden aber
jetzt kommt er hier mit
Matthias. Aber von
sehr lange her. Du, ich kenne auch einen Matthias, der heißt aber
Ehrlich.
Der heißt
Matthias. Nein, der heißt Ehrlich. Matthias,
ich kenne auch einen, der mit E anfängt.
Ja, genau.
Ah, ihr seid ja doof. mit euch podcast ich nicht mehr zusammen.
Andreas.
Dann, ihr habt doch das mit dem Namen angefangen. Ja,
sorry. Ich weiß, noch? Mit Namen soll man keine Scherze machen. Also ich ziehe das wieder zurück.
Gut. Dann bei notebooksbilliger.de gab es noch eine Personalie, die haben jetzt einen ordentlichen Finanzvorstand. Und ordentlich meine ich jetzt in dem Sinne.
Die haben zum ersten Mal einen.
Ja, also einen ordentlichen, damit meine ich ins Amt eingeführten offiziellen Vorstand für Finanzen.
Und was mir auch aufgefallen ist, das fand ich auch überraschend, der Mann, wo kam der nochmal her? Der Oliver Helmold?
Der ist ja branchenfremd im Prinzip.
Ja, war der nicht mal bei BKOM oder so?
Nee.
Bist du sicher?
Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich rufe gerade mal schnell die Meldung auf. Da steht ein bisschen was drin zu seiner Historie.
Vielleicht kann ich da nochmal was dazu sagen. Oder vielleicht können wir nochmal eben parallel dazu die Notebooks-Billiger-Seite und das Impressum da aufrufen. Denn die haben im Vorstand und im Aufsichtsrat einiges verändert. Und zwar ist der David Patzer jetzt auch im Vorstand. Der David Patzer ist noch ein sehr, sehr junger Mensch. Ich weiß nicht, ob er schon 30 ist. Und der ist jetzt auch Vorstandsmitglied. Der war vorher, wie soll ich sagen, die rechte Hand vom Chef, vom Arndt von Wedemeyer.
Ja.
Hat dort also vieles im Hintergrund organisiert, ja, die Aufsichtsratssitzung und so weiter und so fort vorbereitet und vieles gemacht. Der ist jetzt auf jeden Fall auch im Vorstand. Und im Aufsichtsrat hat sich was getan. Der Name ist gerade schon gefallen, der Oliver Ahrens ist nicht mehr da.
Bitte?
Der Oliver Ahrens ist nicht mehr im Aufsichtsrat bei Notebooks Billiger.
Ach, schau an. Ich suche gerade das Impressum auf der Seite.
Wie lange ist er da nicht mehr drin?
Ja, das weiß ich gar nicht so genau. Das habe ich nicht. Mir ist nur aufgefallen, dass sein Name nicht mehr da steht.
Es gab doch damals so ein bisschen Eklat, als er da reingegangen Unruhe. Ist, kann ich mich erinnern.
Ja, ja, da gab es einen ganz schönen.
Weil die Acer-Partner etwas konsterniert waren.
Ja, da waren alle möglichen,
was konsterniert. Hattest du da nicht auch mal was zu laufen, Damian? Du warst doch auch mal Aufsichtsrat bei Notebooks Billiger.
Ja, genau.
Also im Aufsichtsrat sitzen jetzt Gerardus Marinus van Oss.
Der war schon lange da. Das war der Aufsichtsratsvorsitzende, oder ist es nach wie vor?
Ist es nach wie vor der Aufsitzende. Dann Christian Kanja.
Das ist mein Nachfolger.
Und Manuel Papst.
Der ist neu.
Der ist neu.
Ja.
Und Vorstand Wedemeyer, der Krokol, Patzer und jetzt eben Helmold.
Genau.
Oliver Helmold heißt der neu.
Und wo kommt
der im Übrigen, der war schon mal bei Frank und Walter.
Das meine ich, Frank und Walter.
Das meintest du wahrscheinlich. Dann war aber Biotech-Unternehmen. Dann im M&A-Bereich war tätig. Aber Frank und Walter, das ist wahrscheinlich, was du meintest, ne?
Genau. Mhm. Aber ich finde das gut, dass die da jetzt einen gelernten Finanzer stehen haben, weil die sind jetzt halt auch in einer Größenordnung, wo sie sowas gut gebrauchen können. Und der Arndt von Wedemeyer, der ist da, glaub nicht, dass der sich jetzt gerade für Bilanzen oder für die Zahlen und so jetzt so wahnsinnig interessiert. Ne? Also
das glaube ich auch nicht. Und vor allen Dingen jetzt die Expansionsstrategie, die vorhaben, da brauchst du ja auch schon jemand, der das Know-how dazu hat, wie begleitet man sowas finanziell. Das ist ja jetzt auch nicht ganz einfach. Ne?
Und der sich auch darauf fokussiert.
Und
wer weiß, vielleicht gehen die doch nochmal an die Börse.
Who knows?
Kann ja sein. Und dann brauchst du halt einfach jemanden, der
wirklich Ahnung davon hat.
Versteht. Ne?
Sehe ich auch so, ja. Ja, das war's zu den Personalien, die wir mal rausgesucht haben. Und bevor wir jetzt in den Bereich Distribution einsteigen, nehmen wir ein Thema, das, glaube ich, so im Moment die Branche am meisten umtreibt, oder was heißt umtreibt, weiß ich jetzt nicht unbedingt, aber wo zumindest viel drüber gesprochen wird, ist natürlich das Thema HP. Hewlett-Packard hat sich dazu entschieden, vor wenigen Tagen die beiden Geschäftseinheiten PSG, das ist das PC-Geschäft und Server-Geschäft und Notebook-Geschäft.
Nee, das PC-Geschäft, nicht so.
Oh, das PC-Geschäft. Das PC-Geschäft, und richtig, Notebook. Server ist woanders. PC- und Notebook-Geschäft mit der IPG, das ist das die Sparte, wo es um die Druckerprodukte geht, zusammenzulegen.
Mhm.
Angekündigt hatte sich das eigentlich ein Stück weit schon. Die Mac Whitman hat ja immer wieder davon gesprochen, dass der ganze Konzern ein bisschen stromlinienförmiger werden müsse, verschlankt werden müsse, dass sie da also schon Handlungsbedarf sieht, hat es zwar immer so ein bisschen verklausuliert und nie konkret angedeutet, aber der Schritt ist jetzt jedenfalls auch so erfolgt. Und ja, da ist natürlich die Frage, wie ist da so eure Einschätzung bei diesem Thema oder wie seht ihr dieses Thema insgesamt?
Also ich glaube, das hast du schon richtig gesagt, Christian, im ersten Aufwasch. Das ist schon das, was die Branche wirklich bewegt. Denn letztendlich hat gibt es vielleicht zwei Hersteller, die so viele Partner haben. Das ist einmal HP und das zweite könnte Microsoft sein. Mhm. Ich denke, so gut wie jeder Händler in Deutschland hat irgendwann schon mal Geschäft mit HP gemacht und HP-Produkte verkauft, bis auf vielleicht ganz wenig Ausnahmen. Insofern ist das schon ein Thema, was absolut fast jeden Händler interessiert und auch die meisten Distributoren, auch wenn HP ja nur bei wenigen Distributoren tatsächlich gelistet und aktiv ist. Das hat sich schon angekündigt, als die Frau Wittmann dann gesagt hat, wir sind eine HP und es muss mit uns alles einfacher werden. Und ich habe mit einem Partner gesprochen, der hat dann gesagt, eigentlich ist das auf der Partnerkonferenz in Las Vegas doch schon angekündigt worden, bloß wir waren alle blind, wir haben die Botschaft nicht richtig verstanden. Dann hat er gesagt, damals gab es schon eine sehr überschwängliche Szene, wo sich Mac Whitman bei dem Vijay bedankt hat, bei dem Chef der IPG-Sparte. Mhm.
Und der ausgeschieden ist.
Der nach über 30 Jahren HP in Ruhestand geht. Und rückwirkend kann man schon sagen, das war sowas wie eine öffentliche Verabschiedung. Was ich bei der ganzen Geschichte interessant finde, ist, obwohl sich bei HP sehr viel geändert hat, ist wieder mal eine große Umstrukturierung im Vorfeld öffentlich geworden. Also es gab wieder mal jemanden, vermutlich im Aufsichtsrat, der die Geschichte rausposaunt hat, bevor es angekündigt worden ist. Das war ja bei diesen ganzen Geschichten beim Apotheker damals schon so, vor dem Abgang vom Apotheker und als dann angekündigt wurde, die PSG zu verkaufen, also Indiskretion im Aufsichtsrat und dann eine etwas überstürzte Ankündigung.
Wobei ich noch da ergänzen möchte, dass die das auf dieser ersten Konferenz schon so angedeutet hat. Im Prinzip ist völlig wurscht, ob du das 14 Tage vorher schon weißt oder damit rechnest. Die Sache kommt ja so oder so auf einen zu. Also viel wichtiger ist ja jetzt eigentlich, ein bisschen darüber zu sprechen, ob das so aus unserer Sicht heraus, unserer Meinung nach,
eine gute oder schlechte Nachricht ist.
Und
also sagen wir mal so.
Ich habe da schon eine klare Meinung, mehr oder minder klare Meinung.
Also ich habe da auch eine relativ klare Meinung zu.
Ja, dann äußere sie doch mal.
Nein,
und red hier nicht so
was anderes richten. Zensur, Eingriff in die Meinungsfreiheit mitten im Channelcast.
Blend jetzt mal den Andreas.
Ist ja wirklich erschütternd. Ich höre mich gar nicht mehr.
Ja, also ich habe zumindest auf Channelcast einen kurzen Blog-Eintrag dazu gemacht.
Ja.
Ich kann aber einfach mal in Vorleistung gehen, dann könnt ihr mich ja widerlegen oder sagen, da denkst du in die völlig falsche Richtung. Also die Mac Whitman hat kurz davor auch noch ein anderes Interview gegeben in New York Times und da hat sie ganz klar gesagt, was wir jetzt machen müssen, ich muss meinen Aktionären etwas bieten. Die wollen einfach mehr sehen. Das, was wir im Moment abliefern, ist einfach zu wenig. Das hat sie so mehr oder minder wörtlich gesagt. Das kann man dort in dem Interview nachlesen. Und da ist natürlich die Zusammenlegung zweier Bereiche immer willkommen, weil damit ist eins verbunden, du hast viele, viele Posten, die doppelt besetzt werden. Das heißt, der zweite Schritt wird in meinen Augen ganz klar folgen. Das werden mehr oder minder große Entlassungswelle sein, weil viele Bereiche einfach doppelt besetzt sind. Man versucht jetzt vieles zu zentralisieren. Man wird nicht für jeden eine neue Verwendung finden innerhalb des Konzerns. So, und wir wissen ja, wie es immer ist an der Börse, wenn Personal freigestellt wird in so großen Konzernen, gehen in der Regel erstmal die Börsenkurse ein Stück weit nach oben. So. Verargumentieren tut man das Ganze natürlich immer mit dem Thema Synergie und wir müssen uns anpassen und alles ist einfacher und one face to the customer und. Auf der Partnerseite, glaube ich, denen ist es, denke ich, relativ egal. Also man hat so von einigen gehört, es ist eigentlich völlig wurscht. Ich habe, wenn ich PCs bestelle, habe ich einen Prozess, ja, dann mache ich eben mit dieser Unit aus, da gibt es eben einen bestimmten Vorgang und wenn ich Drucker mache, gibt es eben auch einen bestimmten Vorgang. Daran haben die sich ein Stück weit auch gewöhnt. Also ich denke, die sehen es mit einem Stück großer Gelassenheit, die Partner. Ich glaube nicht, dass die befürchten, dass das da jetzt nicht funktioniert. Und die Herausforderung für die HP, die sehe ich schon darin, jetzt zu versuchen, die zwei völlig unterschiedlichen Prozesse, die dort sozusagen funktionieren, zu vereinheitlichen. Mhm. Also das ist sicherlich eine ganz große Aufgabe. Und ich rechne schon damit, dass das eine Sache ist, die etliche Monate dauern wird.
Naja, sicher.
Also das geht nicht von heute auf morgen. Das ist meine Meinung dazu.
Mhm.
Andreas grinst wieder so.
Ja, ich finde das doch eine schöne Meinung. Also es gibt doch so Redundanzen und die Rückmeldung aus dem Channel, die ich zum einen in der Computer Resell News USA gelesen habe. Die hatten mit einigen Partnern gesprochen. Ich selber habe auch mit einigen Partnern gesprochen. Mhm. Die Rückmeldung und die Grundstimmung bei den Partnern ist eigentlich positiv. Und die sagen letztendlich, es gibt schon Prozesse. Es gibt aber bei jeder Abteilung total unterschiedliche Prozesse, also ja. Wirklich total unterschiedliche ja. Prozesse. Das heißt, wenn ich mit HP IPG Geschäft mache und mit der PSG, dann bleibt ist das wie wenn ich mit zwei ab. Total unterschiedlichen ja. Lieferanten ja. Geschäft mache und dann zum Beispiel eins, was symptomatisch ist. Vergangene Woche war eine Partnerveranstaltung der IPG in Berlin und am selben Tag eine Partnerveranstaltung der PSG, ich glaube in Frankfurt, vielleicht war es auch umgekehrt. Zeitgleich, beide haben nichts voneinander gewusst und es gab massive Überschneidungen, weil viele Partner und viele Händler bandbreit bei HP auch kaufen und von den verschiedenen Divisions Produkte kaufen. Und die erwarten sich da schon eine Vereinheitlichung und Vereinfachung. Und das kann ich wohl gut verstehen, denn sagen auch Partner, es ist nicht ganz trivial, mit HP Geschäft zu machen. Mhm. Es ist doch das sehr
wieder, ja.
kompliziert oder komplex. Es ist aufwendig. Man muss extrem gut vernetzt sein. Wenn man das nicht ist, dann ist es extrem schwierig, auch Informationen zu bekommen, etc. pp.
Ja.
Ach, und jetzt schreibt hier jemand im Blog, stimmt, und gleichzeitig war noch eine Veranstaltung Server in Nürnberg und Services in Böblingen. Das heißt, es waren vier HP-Veranstaltungen mit Partnern zeitgleich und keiner hat vom anderen gewusst und keiner hat sich abgesprochen. Und das ist natürlich, also sagen wir mal so, optimal ist das nicht.
Unglücklich.
Und es wäre auch nicht besser, wenn die Veranstaltungen jetzt an vier Tagen hintereinander gewesen wären. Weil das kann ja auch keiner leisten. Mhm. Und da kann man sich, glaube ich, schon, schon, ach, und jetzt schreibt er noch, ach so, und eine hochinteressante Druckerschulung in Königstein.
Da hat ja einer voll auf dem Radar hier.
Aber und findet ihr nicht, dass HP sich schon in den letzten Jahren sehr viel mit sich selbst beschäftigt? Also permanent ja. wieder eine Umstrukturierung, ja. kostet alle sehr, sehr viel Energie, bringt viel Unruhe in die eigene Organisation, bringt auch viel Unruhe in die Partnerorganisation, also auch in den Channel, weil er muss sich immer wieder neu einstellen, ja. auf ja. Strukturen, auf Personen und so weiter. Mir würde jetzt keine Firma, kein Hersteller einfallen, der so viel reorganisiert und sich mit sich selbst beschäftigt wie HP.
Doch, sehe ich auch IBM.
So. Nicht mehr.
Doch, ich glaube, IBM tut das mittlerweile wieder.
Ja,
ja tut es vielleicht
würde
wieder,
jetzt,
aber da
würde
war,
ich jetzt behaupten, da war bei IBM war eine lange Zeit Ruhe, ne? Aber ich glaube, bei IBM geht das gerade wieder richtig los. Die sind gerade am Zentralisieren wieder mal. Also im Moment geht es bei denen wieder in die andere Richtung, aber da ist schon was dran. Und die größte Befürchtung der Partner bei der Reorg jetzt ist, und deswegen habe ich das auch vorweggeschickt mit dieser verfrühten Ankündigung, die Befürchtung der Partner ist, oh Gott, jetzt reorganisieren sie wieder und beschäftigen sich wieder wochenlang mit sich selbst. Und letztendlich ist aber die Stimmung bei den Partnern wohl schon eine andere. Mir hat jemand erzählt über zwei Webcasts, die stattgefunden haben mit den Partnern. Und da wäre die Aussage gewesen vom HP-Management sehr klar, wir konzentrieren uns voll aufs Tagesgeschäft. Es wird zwar reorganisiert, aber ganz wichtig ist,
ihr sollt nichts mitkriegen.
Die laufenden Projekte sollen laufen und es soll sich für euch erstmal nichts ändern.
Ja,
und.
Das ist die Absicht.
Muss sie
ja sein.
Das ist die Absicht, habe ich dann auch gesagt. Und dann hat aber einer der Partner, mit denen ich gesprochen habe, gesagt, ja, das stimmt, aber so offen sind sie lange nicht gewesen und es ist eine ganz andere Art der Kommunikation und es wirkt alles schon sehr authentisch und sehr glaubwürdig. Und das
ja gut, das ist immer ein Stück weit eine Chance,
Dinge
einfach zu verbessern. Das ist, sehe ich ganz genauso. Nur so insgesamt, ich denke, wenn man das jetzt mal so ein bisschen aus der Vogelperspektive heraus betrachtet, sind da zwei Dinge festzustellen. Erstens, Fiorina hatte das damals schon gemacht. Also die hat ja 2005 die beiden Bereiche schon mal zusammengelegt. Das hat aber nur ein halbes Jahr angedauert. Dann war sie ja weg. Dann kam dann Mark Hurd. Der hat also dann als allererstes die beiden Abteilungen wieder getrennt. Was interessant ist, wenn man die beiden Pressemitteilungen, die kann man beide noch aufrufen, sich mal anschaut, dass die jeweils gleich argumentiert hatten. Also du kannst es immer drehen und wenden, wie du willst. Du findest immer gute Gründe dafür, es so zu machen. Du findest immer gute Gründe, es andersrum zu machen. Was jetzt da der Weisheit letzter Schluss ist, weiß ich auch nicht. Also es ist auch immer ein bisschen schwierig zu sagen. Und da muss man
Ich glaube, den gibt es nicht, Christian.
Es gibt Zeiten, da brauchst du, da musst du sehr zentral aufgestellt sein. Und es gibt Zeiten, da machst du es besser dezentral. Also es ändert sich einfach. Das machen viele Firmen.
Das hat ja jetzt eigentlich weniger mit Zentralität und Dezentralität zu tun, sondern mit Größe und mit Kleinheit. Ihr kennt auch noch diesen Spruch hier, nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen. Mhm. Und Größe hat immer auch etwas ja mit Geschwindigkeit, mit Langsamkeit zu tun. Und ich denke, doch eher ist es die kleine, flexible, schlagkräftige Einheit, die am Markt eher erfolgreich ist als der große Klotz, dieser große Elefant.
Solange sich die einzelnen Abteilungen nicht selber ins Gehege kommen.
Richtig.
Draußen die Kunden nicht mehr wissen, was los ist. Denk mal beispielsweise an das Thema Samsung. Dort hast du viele, viele kleine Einheiten, die separat ihr Geschäft machen. Mobil macht wieder irgendjemand, TV macht irgendjemand, Consumer Electronics macht irgendjemand. Für die Kunden draußen, die sagen, es ist eigentlich für mich Samsung und sind dann verwundert darüber, ne? Also da gibt es dann auch Probleme sozusagen.
Natürlich.
Und da gibt es ja dann immer das Schlagwort One Face to the Customer. Ja. Das wird ja dann immer gerne zitiert. Und dann macht man darum. Wie gesagt, für mich ganz stark im Vordergrund eine Kostengeschichte.
Ja, absolut.
Auch eine klare Botschaft an die Börse. Ja. Also da denke ich, werden wir schon sehen, dass es ein Stück weit nach oben geht. Aber insgesamt, um nochmal diese Vogelperspektive einzunehmen, weil das finde ich in dem Zusammenhang schon mal eine Betrachtung wert. HP muss nicht nur eine Neustrukturierung machen, sondern ich denke, die müssen viele Bereiche einfach nochmal neu überdenken. Also wir hatten darüber schon mal gesprochen. Ich habe ja gesagt, für mich ist die jetzige HP nicht mehr die alte HP, die diesen Ingenieurgeist sozusagen in sich trägt, Innovationen vorantreibt, neue Technologien in den Markt bringt und. Das haben die früher in einem sehr, sehr starken Maße gemacht. Mhm. Damit sind die auch bekannt geworden. Dafür hat man sie auch geachtet. Damit sind die letztlich auch groß geworden. Und die haben in vielen Bereichen bis heute keine Antwort geliefert. Die haben den ganzen Smartphone-Bereich nichts, keine Antwort. Sie haben auf den Tablet-Bereich keine Antwort. Sie haben keine Antwort darauf, wie sie das Druckergeschäft wieder profitabel bekommen. Ja, also wie sie wirklich Geld verdienen können. Wir kommen nachher noch drauf, andere steigen aus bestimmten Druckermärkten, weil sie sagen, es macht einfach überhaupt keinen Sinn mehr.
Weil sie sich ja tendenziell eher von der Hardware wegentwickelten wollten an das Servicegeschäft und das Softwaregeschäft
steigen. Genau, und wenn du dir jetzt die Zahlen anschaust, es werden mittlerweile mehr Smartphones und Tablets verkauft als PCs. Hm. Das ist einfach ein so massiver Trend, der da stattfindet und so ein massiver Umbruch. Und da hat HP bis heute keine Antwort drauf. Und sie hätten eine haben können, weil sie haben damals Palm übernommen und hatten ein tolles Betriebssystem. Mhm. Und viele Ideen im Übrigen auch schon. Der Apotheker hat damals hochinteressante Sachen gesagt. Die wollten ja versuchen, dieses Betriebssystem auf die Drucker drauf zu bekommen und. Andreas macht mich ganz nervös.
Ich habe nur gerade dran denken müssen, dass du neulich noch gesagt hast, was heißt neulich? Das war vor einem Jahr, da hatte der Apotheker eine Rede gehalten. Entschuldigung, was total anderes ist. Ja. Da musste ich bloß gerade dran denken, da hatte der Apotheker eine Rede gehalten. Und damals hattest du gesagt, so was Farbloses, Langweiliges habe ich noch nie im Leben gehört.
Ja.
Ich habe mir die angestimmte, aber jetzt hast du eben gesagt, der Apotheker
hätte... Nur von der Botschaft
her. Und es stimmt ja auch. Nein, du hast völlig recht. Ich musste bloß gerade genau an die Aussage denken. Ja. Und deswegen musste ich jetzt lachen.
So, und das
wollte
ist
ich gar nicht irritieren.
Und um es jetzt nochmal zu Ende zu bringen, den Gedanken. Und das ist für mich, oder in meinen Augen, die größte Herausforderung, die HP bewältigen muss. Sich dahingehend neue Gedanken zu machen. Also ich habe das in dem Blog-Eintrag auch mal zusammengeschrieben. HP gibt 2,5% Forschung und Entwicklung aus. Ich glaube, es waren 2,5%. Das ist nichts. Also wenn du das mal vergleichst, auch mit anderen IT-Herstellern, ist der Anteil wesentlich höher. HP hat sich darauf verlassen, dass die großen Partner, sprich Microsoft und Intel, die Technologien vorantreiben. Ja. Intel ist in Stocken geraten, weil sie im Smartphone und Tablet-Bereich im Moment zumindest noch nicht viel zu melden haben und Microsoft auch noch nicht. So, und dann stehst du natürlich da.
Ja, klar.
Und das ist halt schon eine Schwierigkeit. Und auf Android zu gehen, trauen sie sich offensichtlich nicht. Also da scheint wohl der Einfluss von Microsoft
groß zu sein. Die sagen, ist schon gewaltig,
fangt das uns bloß ich nicht auch an, mit der hier irgendwie ein Android-Tablet auf den Markt zu bringen. Ja? Sonst gibt's.
Und ich glaube, Microsoft Huawei ist auch nicht wirklich an einem Palm-Tablet von HP interessiert.
Nein, natürlich nicht.
Zitat ganz kurz aus dem Chat. Zitat Whitman in Las Vegas. Mhm. Wir wollen HP wieder zu der Ingenieurfirma machen, die wir einmal waren. Und zwar in Klammern weg von der Marketing Company. Ja. Mhm. Und ich denke, das ist schon ein richtiger und guter Weg.
Das ist für mich ein super Stichwort. Es heißt ja HP Invent.
Ja.
Und Meg Whitman ist für mich die neue Mother of Invention.
Mother of Invention.
Donnerwetter. Frank Zappa lässt grüßen.
Nicht schlecht, ja? Nicht schlecht.
Ja, mal,
das finde ich ganz großartig.
Es gibt ja die Gerüchte, dass die in Palo Alto da neben dem Konzern schon mal eine Doppelgarage angemietet hat. Ne?
Schön.
Wo sie dann jetzt einzieht.
Ja, okay.
Auf was ich gerade noch mal hinweisen wollte, und da wollte ich gerade an dich anknüpfen, Damian, was man sich ja mal überlegen muss. Man spricht ja immer so von, da werden halt Abteilungen zusammengelegt. Mhm. Aber man muss ja mal überlegen, wie massiv das Ganze ist. Die kombinierte Abteilung macht einen Umsatz, ich glaube, von 65 oder was Milliarden. Mhm. Und das ist ja so ähnlich, haben wir mit dem Partner mal diskutiert, so ähnlich, wie wenn man mal Lenovo und Kyocera oder so mergen würde in eine gemeinsame Organisation, wo man sich dann, oh mein Gott, das hat ja Dimensionen.
Ja.
Das ist ja absolut gewaltig.
Unglaublich.
Das ist ja wirklich gewaltig.
Also ich denke, das Thema wird uns auf alle Fälle noch eine Weile beschäftigen. Ne? Also da werden wir sicherlich noch öfter drüber reden.
Das Thema HP wird uns, glaube ich, dieses Jahr noch.
Aber was HP auf jeden Fall, wenn es dazu führt, dass die Händler leichter Geschäft mit HP machen können, dann umso besser. Wir hatten letzte Woche, der Andreas, du warst dabei, wir hatten ein Systemhaus Roundtable in Berlin. Da war auch, das Gespräch ging dann auch in die Richtung. Und da war HP, leider muss man sagen, wirklich das Negativbeispiel für einen Hersteller, mit dem es sehr kompliziert ist, Geschäfte zu machen. Ja. Du hattest es gesagt, Wortmann war das positive Beispiel. Mhm. Vorbildlich, die Leute sind einfach gut drauf und sind kompetent und sind schnell und so weiter. Ne? Ja? Sprechen die Sprache und ist nicht alles so wahnsinnig kompliziert und treffen eine schnelle Entscheidung. Also da muss HP unbedingt was machen. Und wahrscheinlich nicht nur HP, aber ganz besonders HP.
Es sind halt im Channel auch so viele Unternehmen, die an HP wirklich hängen, im Sinne von fast in Abhängigkeit hängen, weil die wahnsinnig viel HP-Geschäft machen. Und wenn HP Husten hat, haben die halt eine Lungenentzündung. Mhm. Und dann wollte ich ganz kurz nochmal hinweisen, was ja auch einer der offenen Punkte was sich durch unsere letzten Sendungen gezogen hat, immer mal wieder waren die Direktgeschäfte, die HP macht, und Partner, die dann wirklich irritiert waren und gesagt haben, das geht uns an die Existenz.
Ja, ja.
Und natürlich, und das ist was, worauf man wirklich Augenmerk legen muss. Ja. Geht's HP gut und ist HP Channel treu, geht's dem Channel gut.
Punkt. HP muss einfach weg, ein Stück weit weg, auch aus diesem Bereich, dass wir nur noch MeToo-Produkte sozusagen im Portfolio haben. HP ist eigentlich eine Company, die so einen starken Spirit hat, die es schaffen sollte, eben innovative neue Produkte zu bringen, die sich ein Stück weit davon absetzen. Die haben sich da früher einfach viel, viel mehr getraut. Jetzt sind sie in dem Markt drin, wo eine so brutale Verdrängung herrscht, ja, wo die einfach mitspielen müssen. Und dann kriegen die so die deutsche Organisation auch so extrem Druck aus Amerika und sagt, kommt, ihr müsst hier Stückzahl machen. Die ganzen Berichte, Graumarkt und so weiter und so fort, Direktgeschäfte, wird immer wieder HP genannt. Also da ist einfach wirklich viel, viel Arbeit notwendig. Und da bin ich echt ganz gespannt. Und ich gehe im Übrigen davon aus, und so zeichnet sich ja zumindest ab, Personalentscheidungen sind ja jetzt auch noch nicht gefallen. Mhm. Da spricht man davon, dass im Mai die ersten...
In Deutschland,
in anderen Länderorganisationen
ist soweit. Weltweit und europäisch sind die Entscheidungen schon durch.
Genau, und zwar hat PSG eigentlich die IPG übernommen. Zieht sich so
Das zieht sich durch Europa durch.
Ja.
Ich glaube, weltweit steht es ein bisschen anders da, ein bisschen gleichgewichtiger, aber in Europa kann man wirklich den Eindruck haben, PSG gewinnt. Es wird ja auch der, soweit ich weiß, der Eric Cador von Europa PSG wird ja der Chef der neuen Abteilung werden.
Ist so, ja.
Und das steht ja, glaube ich, schon fest. Ich glaube,
das ist schon kommuniziert worden. Das ist schon amtlich.
Was mich erstaunt hat, ist, wie schnell nach diesem Announcement dann doch bis auf Europa die Personal, die Personalien
das haben schon die mit Sicherheit im Vorfeld.
Das heißt, die haben schon erheblich lang an dem ganzen Thema gearbeitet.
Die haben auch bei jeder Pressemitteilung, die da kam, gleich dazu genannt, für die und die Person, die jetzt rausgefällt ist, wird noch was gesucht und so weiter und so fort. Also das war schon ein gutes Stück von langer Hand geplant, muss man sozusagen. Ne? Ja, also wie gesagt, das Thema wird uns sicherlich noch eine Weile begleiten und das werden wir natürlich auch aufmerksam verfolgen. So, dann steigen wir mal in den Bereich Distribution ein. Da hat der Damian als erstes was sehr Interessantes reingeschrieben, oder war das ich? Neue Geschäftsfelder, neue Kundengruppen.
Ja, das habe ich.
So will Ingram Micro Klassenprimus bleiben. Ja, ich weiß, was damit zusammenhängt. Die Ingram hat ja einige neue Geschäftsfelder für sich definiert und einige Business Units neu definiert und auch besetzt, personell besetzt, verortet irgendwie im Unternehmen. Und für mich so ein bisschen die Feststellung ist, dass so der Trend in der Broadline-Distribution sehr stark in Richtung Value-Add geht. Also man versucht ganz einfach ein Stück weit sich zu entkoppeln vom schnöden Broadline-Geschäft, vom Massengeschäft, sondern durch spezielle Einheiten oder Business Units eben so Value-Add-Bereiche zu schaffen. Siehst du ja auch bei Also Aktiv ja. Ganz genauso.
Sieht man auch bei Techdata mit der Mehrbrennstrategie.
Kann man sagen, es ist eine gewisse Vertikalisierung der Broadline-Distribution?
Ja, definitiv. Ja. Ist es. Also die Ingram Micro hat ja auch Themen wie Healthcare, also wo es um solche wirklich speziellen Bereiche geht, sich da jetzt aufgestellt. Digital Signage natürlich nicht zu vergessen und, aber es ist eine Vertikalisierung. Ne? Aber die kommen einfach mit dem Geschäft, mit dem normalen Broadline-Geschäft nicht mehr hin.
Die müssen was machen. Ist klar. Hier Kollege Schulz von Ingram, der Gerhard Schulz, der hat ja gesagt, er wollte den Begriff der Broadline-Distribution neu definieren, als Zitat. Ne? Mhm. Also das ist natürlich schon ein hoher Anspruch, einen Begriff neu definieren, aber da ist wahrscheinlich durchaus was dran. Und die Entwicklung geht ja ganz genau in die Richtung, wie du es auch gesagt hast. Also dass solche spezialisierten Einheiten gebildet werden, die dann auch zusammen mit dem Channel oder die im Channel auch so eine gewisse, wie soll man das sagen, so eine Lead-Funktion übernehmen. Ja. Ne? Also dass die jetzt mit dem Channel zusammen da ein Geschäft generieren, auch für den Channel.
Marketing-Enabling nennt man
das. Ja, und Business Development geht es da ganz deutlich.
Ja,
ganz
genau, deutlich. Das ist der Begriff, richtig.
Ich meine, da fließen halt auch noch, also da schießen die Hersteller ja auch noch ordentlich Geld rein. Also kriegen sie natürlich auch ordentlich WKZ ab. Und insofern ist das natürlich lukrativ, ist natürlich Bereiche, die deutlich margenstärker sind. Und ich denke, der Begriff Broadline soll halt dahingehend neu definiert werden, zumindest habe ich so verstanden, dass Broadline sich nicht an der Breite des Produktportfolios sozusagen misst, also wie viele Produkte du sozusagen hast, sondern wie viele Marktsegmente oder vertikale Märkte du sozusagen abdeckst. Ja? Also dass da deine Bandbreite möglichst groß ist. Natürlich.
Wobei, was man natürlich sagen muss, die Marktsegmente, die im Moment in Angriff genommen werden, sind ja nicht wirklich groß. Also zum Beispiel, wenn man sagt, Digital Signage Markt war im letzten Jahr 300 Millionen groß, das ist schon okay für einen Digital Signage Markt. Dieses Jahr wird er vielleicht 500 oder 550 Millionen. Aber das ist ja für so einen Broadliner eigentlich klein. Mhm. Früher hat man gesagt, also mit solchen Märkten brauchst du gar nicht ankommen. Oder lieber Hersteller, wenn du bei mir, musst du erstmal Umsatz mitbringen und das muss viel sein und sonst lohnt sich das gar nicht. Also das ist ein deutliches
Umdenken. Aber da reden wir halt dann, denke ich, doch über zweistellige Margen, die da noch drin sind. Über sehr viel Lösungs- und Servicegeschäft.
Absolut, aber die gute Frage ist, wie kann man es darstellen? Gut, Actebis versucht es ja über Zukäufe von Spezialunternehmen, was ein recht interessanter Markt ist oder ein recht interessanter Ansatz ist. Mhm. Und Ingram versucht es ja anders, indem man dann über die Organisation zu Teams bildet, die eher so virtuelle Teams sind oder die zum Teil virtuelle Teams sind, wo man dann nicht wirklich investieren muss im Sinne von, da braucht man noch mehr Köpfe und noch mehr Ressourcen und, sondern man versucht es halt dann aus dem zu generieren, was man hat. Ja. Finde ich beides interessanten Ansatz und bin gespannt, wie sich das
ausgeht. Ne?
Welcher Weg dann der richtige
sein wird. Ja, A, das und B, es gibt ja dann auch noch unterschiedliche Strategien, was die Marke anbelangt. Also TechData hat ja Einzelmarken drunter, eine Maverick, eine...
Ja, was ein kompletter was Wahnsinn.
Also versuchen das dann mit einzelnen Marken noch abzubilden. Ja. Und die Ingram tut es ja nicht. Also
die Ingram macht alles intern.
Macht das alles intern sozusagen.
Und die entwickeln die meisten Sachen auch intern und die Actebis holt ja eher rein oder die Also Actebis holt ja rein.
Ja, die Also Actebis, die haben doch jetzt nochmal ein Disney eingekauft.
Die haben, ja, im Bereich AV.
Genau. Die Medium halt.
Medium
war das, ne?
Medium.
Ja. Herr Christian, kurze Zwischenfrage. Mhm. Läuft ja technisch alles okay, weil im Chat sehen wir gerade, macht der Livestream Probleme. Ich höre nichts mehr, sagt da jemand.
Ich schau mal schnell nach. Stimmt, da geht doch, also da doch geht raus. Also zumindest nach meinem Dashboard, was ich hier habe,
ja?
Wird angezeigt, dass
jetzt funktioniert
noch,
er wieder.
Das Signal noch rausgeht, ja.
Ah, ja.
War vielleicht jetzt nur irgendwie temporär, auf welcher Seite auch immer, aber müsste laufen. Ich mache noch mal ein bisschen lauter für draußen. Dann kommt da noch ein bisschen mehr rein. So, jetzt sollte es eigentlich wieder funktionieren.
Mhm. Ja.
Genau, also das mal zu dem Thema. Dann Bcom können wir vielleicht noch.
Nee, warte.
Ja.
Du hattest da noch dieses MPS-Thema von Actebis
stehen. Ja.
Hat einer von euch das mal sich angeschaut?
Nein.
Ich habe mir das mal angeguckt. Was und da muss geschaut? Ich habe dieses MPS-Angebot, was die
mit Druckerfachmann.de
mit Druckerfachmann.de, was die an die Händler geschickt haben, wo wirklich jetzt mal dezidiert aufgelistet ist, was können wir für euch tun? Mhm. Und ich habe in den letzten Wochen und Monaten nicht immer nur mich positiv über Also Actebis geäußert, aber in diesem Fall tue ich sehr gerne mich positiv dazu äußern, weil das ist richtig klasse, muss ich wirklich sagen. Also sehr verständlich und auch sehr nachvollziehbar, sozusagen, ja, wie eine Preisliste, ich glaube, es sind sogar auch Preise hinterlegt,
ja.
Aufgeführt. Das können wir für euch tun, das können wir gemeinsam tun, das könnt ihr bei uns einkaufen. Das habe ich in dieser Form bei diesem doch relativ neuen und schwierigen, komplexen Thema MPS, so habe ich das noch nicht gesehen. Also das ist wirklich eine tolle Sache, wo ich denke, dass der Heino Deubner da auf seine Erfahrung zurückgegriffen hat und dass das im Wesentlichen auf seinem Gehirnschmalz basiert. Also das ist wirklich klasse.
Ja, es gibt Artikelnummern, Beschreibungen,
genau.
Preis hinterlegt und ich habe mir neulich auch mal so ein paar Details angeschaut und fand ich schon interessant und auch die Geschichten, die so dahinter stehen. Da muss man mal genauer reinschauen. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Auch diese, mal dann konkret in die Dienstleistungen geschaut. Mhm. Und viele Dinge klingen da so ganz trivial. Ein Drucker irgendwo aufstellen. Aber wenn man sich dann überlegt, große Drucker mit viel Gewicht, die man nicht einfach so transportieren kann und.
Aha.
Das ist schon gar nicht trivial. Das kann nicht jeder.
Nein, das muss ja auch alles konfiguriert und werden.
Genau.
Eingestellt werden.
Und das kann man zwar auch über einen Hersteller abdecken, aber das hat bei den Herstellern dann auch Ecken und Kanten, wo man dann hergeht und sagt, hey, weil die beauftragen dann Subunternehmer, die halt mehr oder weniger Erfahrung haben. Und wenn ich da einen Spezialisten habe, dann ist das schon toll. Und letztendlich, was man sagen muss, die Also Actebis hat dieses Spezial-Know-how von der Druckerfachmann einfach für den Channel breit geöffnet.
Ja.
Und egal, was dann vorher gesagt worden ist, die wollen Direktgeschäft machen oder wie oder was. Aber das ist das, was letztendlich passiert ist. Plötzlich kann da jeder drauf zugreifen und das ist wirklich eine tolle Sache.
Ja, es wäre schön, wenn sich, wie gesagt, zeigt, und da hatten wir damals auch gesagt, dass darauf wird es jetzt ankommen, ob die Angebote für die Reseller, für die Händler ausarbeiten können, die dann auch so attraktiv sind und wirklich nutzenbringend sind. Ne?
Ja.
Aber scheint ja der erste Schritt zumindest getan und jetzt bleibt es mal abzuwarten,
also scheint wie die sich Angebote gut anzulassen.
Ja. Angenommen werden. Ne?
Die Rückmeldungen waren wirklich sehr, sehr positiv.
Sehr gut. Ja, dann kommen wir jetzt zum nächsten Distributor, das ist die Bcom, über die wir nochmal kurz sprechen wollen. Dort liegen nämlich zurzeit die Druckerverträge mit HP auf Eis. Da gibt es, damit ich es jetzt noch richtig zusammenbringe, ja, also soweit ich das weiß, ist die Bcom nicht ganz damit einverstanden, wie sich im Moment das Druckergeschäft mit der HP gestaltet. Und HP hat da wohl sehr genaue Vorstellungen davon, wie das zu laufen hat. Und die Bcom sagt, das können wir als kleiner mittelständischer Distributor so nicht abbilden für uns. Macht in dem Moment jetzt einfach keinen Sinn. Wir warten jetzt mal ganz einfach ab und haben die Verträge da jetzt auch auf Eis gelegt. PSG hatten sie, glaube ich, nie einen direkten Vertrag.
Nee, IPG-Vertrag war das.
IPG-Vertrag hatten sie, PSG hatten sie ja nie. Mhm. Ja, dann baut die BCom auch. Nee,
Das ist interessant. Mich würde mal interessieren, was für ein Volumen die BCom mit HP gemacht hat. Denn das mit HP Geschäft zu machen für einen Distributor aufwendig ist, das ist schon klar. Und das war ja auch ein massives Problem bei der COS. Es hat sehr sportlich angefangen und dann geriet das in Stocken. Und ich habe ja letzten Sommer mal mit den BCom-Leuten gesprochen, da vor Ort auch. Und mit dem HP-Betreuer, da war das alles recht in Ordnung. Mhm. Ich weiß nicht genau, was da passiert ist. Irgendwas.
Also, so was ich gehört habe.
Muss da massiv
passiert sein. Also, was ich gehört habe, also aus dem Umfeld geht es schon sehr stark um das Thema Graumarkt. Also, da ist im Moment viel Ware im Umlauf, die aus Projektgeschäften, die nicht umgesetzt wurden, dann irgendwo aufschlagen zu Preisen, wo selbst eine BCom nicht mithalten kann. Also, wo deren Einkaufspreise einfach wesentlich höher sind.
Und wer den Vertrag halt, hat den schlechteren Preis immer schon
so gewesen. In dem Fall stimmt es auch wirklich so. Und dann haben die ja halt gesagt, das macht für uns einfach wenig Sinn, wenn unsere ganzen Mitbewerber außenrum diese Ware da einfach aus dem Markt aufnehmen und dann da weiterverkaufen. Das macht keinen Sinn, also wenn da die Vorgaben eben so lauten. Ne? Also durchaus nachvollziehbar jetzt in dem Fall. Aber vielleicht kommt das ja jetzt eben auch im Zuge dessen alles mal in Ordnung. Dann baut die BCom auch ihr Portfolio aus und sie baut auch ihre Präsenz aus. Da rufe ich gerade mal die Meldung schnell dazu auf, weil ich das gar nicht.
Ja, bei BCom tut sich schon massiv was.
Ja, nach wie vor.
Der Laden ist, ich glaube, das wird auch noch ein bisschen so gehen, der ist massiv im Umbau.
Also das Projektgeschäft bauen sie aus, okay, das haben wir aber schon länger angekündigt. Und zwar, wo machen die? Die machen doch jetzt noch irgendwo. Gehen die nicht noch in irgendwo?
Spanien? Da sind sie.
Spanien sind das sie. Frankreich hatten sie mal, glaube ich, gemacht.
Frankreich ist wieder zugemacht worden, vor Zeiten.
Österreich?
Was habe ich denn
dort? Dort soll in spätestens 3 Monaten die Niederlassung
erwähnen. Ah ja, genau.
In Österreich.
In Österreich. Sie gehen nach Österreich, genau. Das war die Botschaft, die wir da an der Stelle noch loswerden wollten. Dann noch ganz interessant, ISO und AFNET beendigen ihre exklusive Partnerschaft, die sie über viele
100 Jahre hatten.
Ja, das ist wirklich interessant.
Das war ja quasi, der Gerhard Hund war ja quasi auch ISO Deutschland
Geschäftsführer. ISO Deutschland, ja.
Ne? Mhm. Hat das ja alles mitgemacht. Gerhard Hund ist ja jetzt auch raus. Also der ist zwar da noch ein bisschen beratend tätig, aber hat ja das Zepter da auch abgegeben an seinen Nachfolger, an den Schweizer. Und jetzt hat die ISO gesagt, sie werden in Deutschland selber eine eigene Präsenz aufbauen, was ich sehr interessant finde. Und insofern ist das jetzt aufgekündigt worden.
Jetzt seien wir doch mal ehrlich und überlegen mal von ganz früher ab, Wabkreicher bis heute AFNET und ISO. Vor vielen Jahren war ISO in Deutschland richtig eine Nummer, zusammen mit Wabkreicher oder wie auch immer dann AFNET in dieser Kontinuität. Und seit einiger Zeit, würde ich jetzt mal sagen, ist es um ISO sehr, 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 sehr ruhig geworden.
Aber da kennst du ja den Grund.
Und
der Gerhard Hund sich da einfach nicht mehr
drum gekümmert hat. Und es ist irgendwie überhaupt nichts mehr passiert. Und mich wundert eigentlich, dass die Zusammenarbeit dann doch so lang gegangen ist, die exklusive. Und auf der anderen Seite ist es eine Geschichte, die ich letztendlich nicht verstehe, denn soweit ich weiß, ist ISO bei AFNET einer der Hauptmargenbringer gewesen und eine der lukrativsten Geschichten überhaupt in der Organisation und das über sehr viele Jahre.
Weil sehr hochpreisige Monitore
sind? Weil die Monitore sehr hochpreisig sind, weil man natürlich sehr viel Dienstleistungen für ISO hier in Deutschland übernimmt. Man ist ja praktisch wie der Hersteller, der Hersteller selber aufgetreten.
Ja, ja.
Und ich glaube, ISO hat das über Jahre auch sehr, sehr gut honoriert. Also nicht nur von den Margen, sondern auch von Marketing, Geld und sonstigen. Und ich denke, der Ausstieg von ISO dürfte für die AFNET ein richtiger Schlag gewesen sein. Und ich verstehe eigentlich nicht, warum so wenig getan worden ist. Ist mir komplett unverständlich. Für eine so tolle Herstellerbeziehung.
Ja. Also offensichtlich war der Hersteller auch nicht mehr mit der intensiven Betreuung hier in Deutschland zufrieden, so dass er gesagt hat, wir machen hier eine eigene Präsenz.
Ja. Also das, ich finde das wirklich den Knaller, weil seit ich in der Branche bin, kenne ich Afnet, ISO bzw. Rabkreicher ISO in der einen oder anderen Konstellation.
Ja.
Und das war eine lange Jahre eine totale Konstante und eine sehr, sehr erfolgreiche dazu.
Mhm.
Also wirklich wahr.
Dann zu guter Letzt aus dem Bereich Distribution noch ein paar Sätze zu einer Firma, über die du gerade schon mal kurz gesprochen hast, nämlich Wartmann.
Mhm.
Die sind auch sehr munter und flott unterwegs.
Mhm.
Und die werden einen neuen Produktionsstandort eröffnen, und zwar in Leipzig.
Leipzig?
Leipzig, jawohl.
Ein Leipzig.
Und
mein Gott.
Nimm mal hier deinen Kuchen, sonst esse ich den gleich auf.
Nee, iss den ruhig mal, das ist ganz gut.
Und sie werden an ihrem eigentlichen Standort in Hüllhorst, kommst du da nicht her, Andreas,
oder wie ich war bin, das,
oder
ich das Nachbarkampf bin in, oder so? Ich bin im Nachbardorf zur Schule gegangen.
Ja, genau, so war es ja. Dort werden sie in den nächsten 3 bis 4 Jahren noch weitere 30.000 Quadratmeter aus dem Boden stampfen.
Donnerwetter.
30.000?
30.000 Quadratmeter.
Das ist mal, groß. Wie viel ist denn das? Ein Fußballfeld hat 5.000 Quadratmeter, glaube ich, oder so. Ne? Mhm. Dann ist das ja schon ganz schön viel.
Das ist gewaltig,
mein lieber Scholli.
Und zwar sollen dort Gebäude entstehen für Vertrieb, Logistik und Verwaltung.
Ah, dann bauen die komplett neu.
Ich denke, dass die komplett neu bauen.
Nee, ich glaube, ein Fußballfeld hat 10.000.
Also wir überlegen, also
100 Meter lang.
100 Meter und
nee, 5.000 ungefähr.
Ja,
Wahnsinn.
Mhm. Das ist richtig groß.
Also jetzt muss ich mal, das kostet ja alles ein Heidengeld.
Mhm. Ja. 15 Millionen.
15 Millionen.
Veranschlagen sie dafür, ja.
Haben die garantiert rückgelegt.
Meinst du?
Wortmann wirtschaftet komplett bodenständig, ist immer profitabel gewesen, hat immer ein Wachstum realisiert, soweit ich weiß.
Ja, die kriegen da auch einen Kredit von der Stadtsparkasse.
Das ist was.
Also,
Volksbank.
Das ist, ja, oder Volksbank.
Na, ich glaube, in dem Fall läuft das umgekehrt.
Ja, also die haben da schon in der Region.
Und der Siegbert Wortmann hat ja irgendwann mal gesagt, ich baue auch ein bisschen. Also der ist auch mit einem Baugeschäft engagiert.
Ja.
An einem Baugeschäft beteiligt.
Also.
Es muss auch ausgelastet werden.
Ja, und dann brauchst du eine gewisse Grundauslastung.
Das macht natürlich alles Sinn.
Und dann kaufen die auch wieder Computer bei Wortmann.
Das ist eine interessante Information, das wusste ich gar nicht.
Der Siegbert Wortmann hat einen ganzen Haufen Beteiligungen.
Ja.
Das waren mal bis zu 15, da waren Systemausbeteiligungen, verschiedene Großhändler, aber auch Baugeschäfte, also auch ganz branchenfremd.
Okay, cool.
Ja.
Okay, das war's mal zum Bereich Distribution. Und wir schießen uns noch mal ein bisschen ein auf das Thema Mediamarkt. Da ist ja auch wieder einiges passiert in den 6 Wochen. Ja, hast du noch was zu trinken?
Ja, ich besorge gerade noch ein Getränk. Kündige mal das nächste Thema an.
Genau. Ich kündige unterdessen das nächste Thema. Ich nehme jetzt eine Clubmate, bitte. Oder haben wir nicht noch so komische Dosen bestellt? Ja, bring doch mal so eine.
Komm, jetzt ist eh schon. Ist denn das Bier alle vom letzten Mal?
Bier haben wir, glaube ich, weggezischt, ne? Oder das Bier haben wir, glaube ich. Kann man auf den Tisch stellen. Platzieren. Bitte.
Das hast du jetzt alles eingetragen.
Das habe ich alles eingetragen, Christian. Ja. Da war ja auch irgendwie so viel zu dem Thema.
Nee, ich wollte keins, danke.
Also nicht nur, dass es ja da reichlich. Ah, danke schön. Also, was ist das? Guarana Antarktika. Ein brasilianisches Getränk.
Oh, das dürfen wir, glaube ich, dem Christian gar nicht geben. Da wird man wach von. Dann findet er kein Ende heute.
Mach das mal auf.
Das ist doch, was die Ironmans immer so. Kilometer 200.
Ja, es wurde mir auch empfohlen, 18. mal zu probieren. Also heißt Guarana Antarktika. Und kommt aus Brasilien.
Ja, die Herren, die grünen Dosen hier machen mich nervös.
Also ich probiere jetzt mal.
Ja, nur ist zu spät.
Süß.
Ja, ja. Da sind Red Bull, glaube ich, auch dran.
Mhm. Das ist deutlich
süß. Oder Red Bull.
Ganz süßes Zeug. Oh, das ist böse.
Ein bisschen wie Seife.
Oh, oder? Meine ganzen Blompen fangen an zu pochen. Meine Herren, ey, ich wusste gar nicht, dass ich so viele habe.
Also das ist...
So wird es noch ein richtig netter Abend.
Kann ich jetzt nicht weiterempfehlen. Also im Vergleich jetzt zu Club Mate oder dem...
Nein, das ist komplett fürchterlich.
Aber die Flora Power fand ich jetzt auch nicht so schlecht, so zwischendurch.
Also gegen das hier, ja.
Ja, ne?
Das oh, Wahnsinn.
So schlimm.
Das ist ja...
Nee, ich glaube, das lasse ich lieber mal.
Oh.
Das ist nicht so gut.
Damian, du sagst gar nichts. Hier, weiß auf die Büchse.
Ich habe hier noch in meiner schönen Flora Power.
Also jedenfalls was wollte ich sagen? Ich glaube, es war ein Beitrag in der Wirtschaftswoche. Die haben mal so ein bisschen zusammengetragen, was denn so ein Hersteller an Geld aufbringen muss, damit er in so im Mediamarkt auch den Ort findet, wo er sagt, okay, da wäre ich jetzt mal ein Stück weit repräsentiert, da fühle ich mich auch wohl. Ne? Mhm. Da müssen die ja immer ganz schön Geld in die Hand nehmen. Und so ist es zum Beispiel so, dass die bei TV-Geräten müssen Hersteller bis zu 60.000 Euro einfach mal auf den Tisch legen, dass sie nicht nur ins Sortiment aufgenommen werden, sondern dann auch noch in die entsprechenden Plätze kommen, Premium-Bereiche ja, sozusagen, klar. Wo halt die Kundschaft auch vorbeiläuft. Das sind schon echt ganz schöne Summen, die
also da ich hatte den Artikel auch gelesen, ich fand das auch interessant. Ich meine, vieles war ja bekannt, nämlich ja. dass halt da eine das Menge Geld fließt, hat, ja. aber da wurden ja wirklich dann auch mal ein paar Zahlen genannt. Die haben ja dann auch immer hier diese Füße auf dem Boden, ne? ja. die dich dann ja. irgendwo hinführen. Ja. Das kostet genau. natürlich auch, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie 5.000 Euro oder so, was denn dann noch einfach nur noch mal
20.000 Euro kosten die.
Die Füße?
Ja.
Ah, ja.
Mhm. 20.000 Euro kosten die Füße. Mhm. Palette, wenn du hinstellst, ja, also Palettenplätze, ne? Mhm. 40.000 Euro.
Das ist ja Wahnsinn. Nicht schlecht. Du, das 40.000 Euro, das musst du erstmal wieder
verdienen. Das musst du echt erstmal wieder reinholen. Ne?
Ja, stimmt schon. Sicher, wie viel Umsatz musst du dafür machen? Mhm.
Ja, und dann hat... die Metro ja ihre Geschäftszahlen bekannt gegeben, beziehungsweise Media Saturn dann natürlich, die MSH-Gruppe, die Zahlen. Und ja, es gab doch einen Gewinneinbruch. Und der neue Chef, nachdem Cordes ja weg ist, der neue Chef, der Koch. Olaf Koch, dürfte jetzt in dem Fall erstmals die Zahlen bekannt geben. Und im Geschäftsjahr 2011 erzielte die Elektrokette ein EBIT von 542 Millionen Euro. Und blieb damit satte 13,4% unter dem Vorjahreswert. Er hat dann aber gleich daraufhin gesagt, das liegt nicht an dem Geschäft hier in Deutschland, sondern ist vorwiegend dem Westeuropa-Geschäft geschuldet. Schuldenkrise wird dann natürlich wieder aufgeführt, französische Markt bricht ein und. Dem ist das alles geschuldet. Und auf der anderen Seite hat natürlich auch die Red Kuhn ordentlich dazu beigetragen, das nicht noch schlimmer aussehen zu lassen. Also die sind ja damit reingerechnet worden jetzt. Ich glaube, wenn die sehr guten Zahlen von der Red Kuhn da nicht mit reingegangen wären, wäre es natürlich schwierig. In dem Zusammenhang hat der Olaf Koch nochmal ganz klar betont, dass er die momentanen Streitigkeiten mit den ehemaligen Gründern, also Keller, Hals und Stiefel, nochmal angehen wird. Er wird sich richtig auseinandersetzen mit denen.
Er will es ausfechten.
Er will es richtig ausfechten. Mhm. Und will da wirklich eine Entscheidung herbeiführen. Ne? Mhm. Also das finde ich schon auch interessant, dass er da wirklich nochmal auf Konfrontation geht. Ne? Weil ich sehe da nicht allzu viele Möglichkeiten, ehrlich gesagt.
Nö, die Positionen sind ja
eigentlich klar, ne?
verhärtet. Und ja.
In dem Zusammenhang kam auch so ein paar Details raus, was jetzt die neuen Online-Auftritte der beiden Marken anbelangt, wobei Saturn ist ja nicht ganz so neu, aber Media, dass doch der, ich glaube fast die Hälfte, 40% oder sowas, dort bestellt wird und abgeholt wird dann in den Läden. Ne? Also erstaunlich hoch.
So viel?
Ja, es ist erstaunlich hohe Zahl.
Von der Rate?
Von der Rate, ja.
Und absolut an Bestellungen?
Da haben sie
das wäre ja mal interessant, weil wenn 10 Leute bestellen und davon 4 abholen, wäre das ja auch schon eine sensationelle Rate, aber nicht allzu aussagekräftig.
Auf der anderen Seite hat sie natürlich der Einstieg ins Online-Geschäft auch nochmal ganz ordentlich Geld gekostet, ne? Also was sie da operativ nochmal reinstecken mussten. Die haben sich ja auch haben ja den Vertrag mit der IBM gekündigt, den Outsourcing-Vertrag. Bisher hatte die IBM alles für die gemanagt, also die ganze E-Commerce-Plattform. Das ist alles IBM-Technologie.
Sehr interessant.
Und den Vertrag haben sie ja gekündigt. Und in dem Zusammenhang sind ja auch die ganzen E-Commerce-Verantwortlichen in den bei Saturn und Media sind ja alle weg. Mhm. Also einer ist zu Microsoft gegangen und da tut sich schon einiges, ne? Und ich denke halt so ein bisschen das Problem ist halt tatsächlich, dass der Mediamarkt, der Kollege Matthias Hell hat das mal so schön beschrieben, ein Dinosaurier ist. Also er sagt, das ist eigentlich eine Strategiefalle, die sie sich da selber gestellt haben, weil Mediamarkt kann eigentlich nur eins, immer billig. Mhm. Die können nichts anderes. Und da sind sie jetzt drin und da kommen sie irgendwie aus, da kommen sie nicht mehr raus aus der Nummer. Ne?
Ja. Ja, sie machen aber
weil nicht billig. Die Marke ist so besetzt.
Das ist ein echtes Problem.
Sie machen ja nicht billig. Sie machen eben nicht billig. Sie können nicht billig.
Genau.
Aber sie sagen immer,
sie sagen, sie können billig und sie können aber nicht. Ja. Das ist ein echtes Problem.
Ja. Ja.
Das liegt aber auch im Konditionenmodell, aber das hatten wir eben schon mal. Das ist ja nochmal eine andere richtig. Geschichte.
Aber also jedenfalls schon erstaunlich, wie der Nachfolger von Cordes da daherpoltert. Der bringt da so markige Sprüche und sagt dann, also Media Saturn, wir werden diejenigen sein, die diesen ganzen Verdrängungswettbewerb gewinnen. Ja, also da denke ich mir irgendwie auch, also hallo, seht ihr nicht, dass da noch eine Amazon gibt und eine Cyberport?
Ja,
und
das hat er doch billiger nur den Metro-Aktionären.
Ja, ja.
Da muss ich ihnen da ja auch eine Geschichte erzählen.
Ja, klar muss er dir eine Geschichte erzählen. Ja. Aber sie sollte doch ein bisschen glaubwürdig sein. Ne? Also wenn er sagt, da greifen wir jetzt an das, oder sowas, ja, ist ja okay. Aber wir werden diesen Verdrängungswettbewerb gewinnen. Da lehnt sich jemand schon ziemlich aus dem Fenster.
Finden. Ja, aber was soll er denn sagen?
Wir greifen an.
Ja, aber letztendlich ist doch so, es ist ein Verdrängungswettbewerb.
Ja.
Und das sieht ja jeder auch ganz irgendwie ganz deutlich. Und der ist ja auch nicht lustig und die Aktionäre spüren es. Und er muss sich ja hinstellen und sagen, uns gibt es morgen immer noch. Und übermorgen wird es uns auch geben und in zwei Wochen auch noch.
Ja.
Und die Aussage ist schon so zu sehen. Mhm. Natürlich ist das kernig und markig und dann die Sprüche dazu, Kellerhals und Stiefel. Ich meine, was will er denn tun?
Mhm.
Bin mal gespannt, was er dann wirklich tut.
Mhm.
Oder was will er denn sagen? Bin gespannt, was er wirklich tut. Sagen muss er sowas schon. Und wie der Streit da zu lösen ist, wahrscheinlich wird er dann irgendwann mit ganz viel Geld beigelegt und...
Mhm. Ja. Ganz viel. Ich glaube nicht, dass die bei ganz viel Geld dann klemmt. Meinst du wirklich?
Ich weiß es nicht. Das ist aber die einzige... Also entweder...
Das haben die doch sicherlich schon
entweder getan. Trifft einen der Beteiligten der Blitz oder es ist... Ja, ich meine, was soll denn gehen? Das normal wird das geregelt durch Geld. Juristisch funktioniert das ja irgendwie alles ja nicht.
Probiert,
ja. Das haben sie ja ein paar Mal probiert. Mit Geld haben sie wahrscheinlich auch schon probiert.
Mhm.
Und vielleicht ärgern sie sich noch ein bisschen weiter. Und das, es ist halt auch eine sehr emotionale Geschichte dabei.
Mhm.
Wo die anderen dann sagen, ja, wir haben das Ding gemacht und hochgezogen und das hat uns groß gemacht und hat viele mit uns groß gemacht und da ist der böse andere, der will es ruinieren.
Mhm. Ja.
Also
das ist der
ganz, ganz schwierige Situation.
Ja. Genau. So, dann vielleicht noch von zwei anderen Kooperationen oder Großflächenvermarktern. Retailern noch ein paar Nachrichten. Einmal von Eironix, Umsatzeinbruch. Und haben jetzt auch nicht wirklich eine Idee, wie es dort weitergeht und wie sie wirklich wachsen wollen. Also die stecken im Moment auch so ein bisschen...
Ja, das waren also Eironix und auch EP und eben auch Media Saturn. Ihr erinnert euch, die ersten Monate im vergangenen Jahr, da war ja der ganze Konsumermarkt, der lag ja am Boden.
Ja,
und das war ganz, ganz
grauenhaft.
Ja. Und das haben die natürlich zu spüren bekommen. Das hat der Rest des Jahres nicht mehr rausgeholt.
Ne? Interessant fand ich die Aussage von EP, die klar gesagt haben, wir machen nicht Multichannel. Also wir gehen das überhaupt nicht an. Und da in dem Zusammenhang...
Ja, das ist eine interessante Geschichte, ja.
Finde ich schon eine interessante Geschichte, weil die, denke ich, schon ein Stück weit sich überlegt haben, wie kriegen wir das dann alles so unter Dach und Fach, weil die haben natürlich genau dasselbe Problem, oder ja, die haben natürlich genau dasselbe Problem, ne?
Ja, klar.
Und haben natürlich gesagt, naja, da müssten wir jetzt eigentlich erstmal so viel Geld in die Hand nehmen. Also da, das machen wir alles gar nicht. Ich fand ein ganz interessantes Zitat, das ich gelesen habe von dem Thomas Lipke, den kennt wahrscheinlich jetzt keiner von euch. Das ist einer der Mitbegründer und Geschäftsführer von Outdoor, von Globetrotter.
Globetrotter,
diesem riesen Outdoor-Laden.
Mhm.
So, und die machen ja Kataloggeschäft, die haben ja Shops und sind online im E-Commerce ziemlich gut unterwegs. Sind eine Riesenmarke, ne? Und der hat gesagt, Multichannel ist zunächst erstmal Multiprobleme.
Ja, also das ist schön, schön
formuliert. Also der bringt es da mal wirklich
das ist ja absolut richtig.
Sehr knapp zusammen, ne?
Apropos EP, habt ihr eigentlich mitgekriegt, dass der Oliver Haubrich jetzt auch als Gesellschafter raus ist?
Nee.
Der hatte ja diesen Knatsch
mit seinem, mit
seinem Onkel.
Interessant.
Und er und seine Schwester, die hatten wohl, jetzt lass mich nicht lügen, entweder jeder oder zusammen 11%. Ich glaube zusammen 11% Anteile. Und die haben sich ausbezahlen lassen, ich glaube 35 Millionen haben sie dafür bekommen. Und jetzt ist er raus. Ein bisschen reicher als vorher.
Da ging es jedenfalls mit Geld. Siehste?
Da ging es mit Geld.
Ja.
Und da wäre auch gar nichts anderes gegangen.
Ja, er hat ja was versucht. Er wollte ja, der Oliver Haubrich, der wollte ja mit Investoren zusammen, wollte er den Laden übernehmen. Mhm. Ja, das hat nicht funktioniert.
Ja, da hätten sie aber einen von den Jungs ausbezahlen müssen, die letztendlich ihn ja vor die Tür befördert haben.
Ja, den Hartmut, den Onkel halt, ne?
Und ich glaube, dass der sich nicht auf sowas einlässt, also bitte.
Ich glaube, dass da auch Emotionen eine Rolle spielen.
Oh, das kannst du aber glauben,
mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Mhm. Dann eine Meldung, ich hätte jetzt fast gesagt, ich glaube es ja wohl nicht.
Echt?
Dass die nicht schon längst gemacht haben. Karstadt hat nämlich, oder löst jetzt seine ganzen IT-Abteilungen auf. Also IT-Abteilung ist damit gemeint, die haben ja noch so einzelne Bereiche in den Karstadt-Läden drin. Oder halt so ein bisschen PCs und Notebooks und dieses ganze Zeug da einkaufen kannst.
Ja, das war ja
trostlos. Ach so, die
das
IT.
War ja trostlos. Das war ja trostlos.
Also im Sinne von.
Ja, lange überfällig.
Ja. Irgendwie, ne? Im Sinne von den Abteilungen, wo man das kaufen
kann.
Weil bei IT-Abteilung habe ich gedacht an die IT-Abteilung, aber die hatten da so einen riesen Outsourcing-Deal mit wem? Mit IBM oder wem zu laufen?
Vermute ich, ja.
Ja. Ach so, die machen dann IT, die Sortiment ganz zu.
Ja.
Das ist vernünftig.
Und zu guter Letzt dann vielleicht noch...
Eine Zeit lang haben die richtig viel gemacht, Wahnsinn.
Ja, die haben
eine große Nummer. Die haben viel für Shop-in-Shop mit Wobis noch damals und so, aber...
Nee, das war Kaufhof, das war nicht Karstadt, das war Kaufhof.
Bist du sicher?
Mhm. Weil Wobis auch zu in die Gruppe gehörte, also in die Metro-Gruppe, und die waren bei Kaufhof drin.
Das kann sein, wenn du das sagst.
Aber die Karstadts waren eine Zeit lang in IT und Computerläden wirklich eine Nummer. Da kannte ich einige Leute im Einkauf als Donnerwetter.
Ja.
Ich kann die mir nicht auseinanderhalten. Wenn ich um die Stadt gehe, da weiß ich immer nicht, bin ich jetzt gerade im Kaufhof, bin ich im Karstadt?
Ist auch völlig egal aus Kundensicht.
Ach, schade.
Ja.
Eben, aus Kundensicht, genau.
Donnerwetter. Also das finde ich jetzt eine total interessante Aussage, und die würde ich jetzt mal zum Verifizieren gern deiner Frau vorlegen, ob die das auch so sieht.
Was die dazu sagt?
Ja, was die dazu sagt.
Wieso?
Das finde ich ganz spannend.
Warum?
Weil zumindest die Kaufhäuser, die Kaufhausbetreiber behaupten ja, genau das wäre nicht der Fall.
Tatsächlich.
Das wäre aus Kundensicht nicht egal, sondern da hat jeder seine unique Punkte und sagen sie.
Ja,
sagen
sie. Wenn die das so sehen.
Dann zum Abschluss vielleicht noch.
Jetzt lacht der Dame die ganze Zeit. So.
Das kann ich jetzt schon nicht
so fassen.
Sorry.
Ist schon okay. Ich kann das wohl verstehen.
Noch ein paar Zahlen vom Bundesverband für den Versandhandel. Die haben jetzt Zahlen rausgebracht für 2011 und dabei festgestellt, dass die sogenannten Pure Player, also das sind diejenigen, die sich auf einen Vertriebskanal sozusagen konzentrieren, wie Netbox Billiger, Redcoon, Zooplus, Amazon, Zalando, wie sie alle heißen, durchschnittlichen Umsatzplus von 31% hingelegt haben und jetzt beim Rekordvolumen von 34 Milliarden Euro angekommen sind. Der Versandhandel ist auf 34 Milliarden Euro mit plus 12% und was war die andere Zahl jetzt?
Ja, das war
von 31 auf 4, von 31.
Und die reinen Online-Händler steigen den Umsatz um 31%, was ja jetzt nicht überraschend ist.
Genau, richtig. Ja. War ganz interessant, die Zahlen hier. So, dann sind wir, was den Bereich Retail und E-Commerce anbelangt, durch. Und wir werfen einen kurzen Blick nach Japan. Das haben wir ja jetzt einige Sendungen auch schon durchgehalten, uns die Richtig. Unternehmen da mal ein bisschen anzuschauen.
Wir können heute Vollzug melden bei den Ankündigungen
von
letzter Sendung.
Du sagst es eigentlich, du sagst es, Andreas. Da hatten wir ja schon wirklich gesagt, da ist Zähneklappern und Heulen angesagt.
Richtig.
Und, tatsächlich ist es jetzt so, bei Sharp haben sie die Notbremse gezogen, Führungswechsel.
Ja.
Jemand anders hingesetzt, Sony ja auch.
Ja.
Da ist ja der Stinger heißt dieser, ne?
Stinger, weg, der Engländer ist weg.
Engländer weg und
nach Japaner wieder an Bord. Nach katastrophalen Geschäftsergebnissen, Donnerwetter.
Ja.
Also wie man sowas hinbringt, ist erstaunlich.
Und die interessanteste Nachricht in dem Zusammenhang war auf alle Fälle, zumindest für mich, deswegen habe ich es reingeschrieben, dass Foxconn bei Sharp eingestiegen ist.
Christian, das ist der Ausverkauf der Japan AG.
Ja, ne?
Das ist der Anfang des Ausverkaufs der Japan AG. Ganz klar so.
Ja.
Ganz klar so. Eine chinesische auftragsfertiger Bude, von der bis vor kurzem keiner was wissen wollte, steigt jetzt bei einem absolut japanischen A-Brand ein.
Mhm.
Das ist doch der Hammer.
Ja, man sagt ja, dass
es ist in der Zwischenzeit viel passiert, aber ey, hallo?
Man sagt ja, dass Apple da irgendwie auch mitgemischt hat im Hintergrund, ne?
Ja gut, Apple hat Foxconn reich gemacht.
Ja, ja.
Die haben die reich gemacht.
Foxconn Apple.
Der Tim Cook war ja jetzt unlängst drüben auch in China, hat da Gespräche geführt und das ist sicherlich...
Nee, Andreas, die Sache geht noch ein bisschen weiter, wenn das stimmt, was man alles so mitbekommt. Nicht nur, dass Apple Foxconn reich gemacht hat, wie du sagst, sondern dass Apple auch ganz gezielt Foxconn dabei, ich sag mal, unterstützt hat, sich bei Sharp zu beteiligen, weil Apple da ein hohes Interesse dran hat. Stichwort Samsung.
Ja, also Stichwort Samsung, Stichwort
Samsung.
Apple TV. Also dass das jetzt doch kommt als...
Sharp macht doch die Technologie für die Apple TVs.
Für welche Apple TVs gibt es überhaupt noch nicht?
Für die kommen sollen. Heißt es, seit der Lieferant, der die Technologie hat und nachdem Sharp dermaßen katastrophale Ergebnisse
abgeliefert hat. Also die sind ja im Display-Geschäft stark drin und meines Wissens nach ist Sharp nicht wiederum bei Löwe mit drin?
Ja, kann sein.
Ich glaube, dass die bei Löwe Aktien haben.
Ja.
Und Löwe ist ja auch eine Technologieschmiede im Fernsehbereich. High-End. Die haben ja da wirklich die neuesten Innovationen immer mit drin. Und insofern macht es...
Das ist natürlich schon jetzt sehr weit gedacht. Aber du bist doch der Apple-Spezialist hier in der Runde, Christian.
Mhm.
Jetzt muss ich mal fragen, ist Apple Kunde von Samsung?
Ja.
Ja,
bei Speicher. Im großen Stil.
Bei Speicher.
Bei Speichern oder bei Displays?
Bei Displays.
So, das meine ich nämlich auch, dass ich das irgendwo im Hinterkopf habe. Und das eine der Strategien, die dahinter stehen oder der Gedanken, die dahinter stehen, der ist bei den Apple-Kollegen, wir möchten gerne diese Abhängigkeit von einem unserer schärfsten Wettbewerber, die möchten wir doch gerne mal reduzieren.
Ja, richtig.
Ja?
Richtig.
Mhm.
Ist ganz genauso.
Also ich habe gerade nachrecherchiert, also deine Aussage ist absolut richtig. Sharp ist Anteilseigner bei Löwe und zwar mit fast 29%.
Oh, das ist ja eine ganze Menge.
Und das ist ja echt schon eine ganze Menge.
Da haben sie allerdings gerade wenig Freude an dieser Beteiligung. Löwe hat wieder ganz schlimme Zahlen.
Ja, Sharp ja auch. Der gibt ja eins das andere nichts. Und jetzt gehört das alles den Chinesen demnächst.
Hochinteressant.
Wobei, was ich interessant finde, ist dieses fast schon symbiotische Verbindung zwischen Apple und Foxconn. Also Apple stützt sich ja sehr, sehr massiv auf die Foxconn.
Mhm.
Also das finde ich wieder was wirklich Interessantes.
Mhm.
Und als Apple wird mir das vielleicht zu denken geben, als Foxconn vielleicht auch.
Ja, die haben mit anderen schon auch.
Die machen mit anderen auch, aber das ist schon...
Andere Produktlinien, iPad machen sie jetzt mit Foxconn.
Aber Foxconn ist schon sehr massiv.
Foxconn ist sehr massiv, aber die haben Pegatron noch und Qantas sind sie schon auch noch mit drin. Das ist schon richtig. Ich esse ja nebenher hier leckeren Streuselkuchen, den der Damian mitgebracht hat.
Schmeckt der dir?
Von der berühmt-berüchtigten Bäckerei Müller.
Ja, aber die backt ja nicht mehr.
Die
Die Bänder stehen ja, die Mäuse, die...
Da wusste man ja früher nicht bei den Mondbrötchen, was das da drauf war, ne?
Hat man sich auch früher keine Gedanken gemacht, ne? Das
musste man, ne? Früher auch.
Waren halt irgendwie so schwarze Punkte, ne?
Oh. Aber wenn du die hier vorne bei dem Müller bei mir um die Ecke geholt hast, bei dem Bäcker, der macht mittlerweile Werbung damit, dass es hier keine Backwaren der
das
Müller
machen die alle. Machen alle. Das machen Wahnsinn. Die alle. Ja, es gibt ja auch keine Backwaren von Müller derzeit.
Gut, sie konnten auch nichts produzieren.
Nichts produzieren.
Die haben aber schon sehr früh angefangen, bei dann zuzukaufen.
Ja, ja.
Also diese Geschichte mit Müllerbrot ist.
Aber das ist schwerer Schaden.
Das ist schon wirklich eine sehr heftige.
Bei uns ist auch so einer, der so eine Filiale betreibt und da gehen kaum Leute rein.
Also man muss mal sagen, Müller ist ja hier einer der Traditionsbäckereien in und um München.
Münchner Umland, ja.
Im Münchner Umland, sitzen, glaube ich, ein bisschen nördlich von München. Mhm. Haben in Neufahren. München, ich genau, weiß nicht, Neufahren, wie viel 100 Niederlassungen oder 100
oder Franchise
oder eigene noch. Geschäfte und Franchiser. Ja. Also die sind in München prominent an jeder Ecke. Es gibt mehr Müllerbäckereien als Schleckerläden und Schleckerläden gibt es schon viele.
Ja,
gab es
viele. Um jetzt mal diese
gab's viele.
Ich glaube, die gibt es immer. Also hier um die Ecke gibt es noch einen. Der ist hier
so
einen,
das ja, ja.
Der Müller?
Nee, der Schlecker. Die Müller sind auch nicht mehr alle offen, aber etliche Franchiser sind offen und kaufen zu.
Mhm.
Ach, mir macht das jetzt so, das ist ja irgendwie so gleich, du gehst dann irgendwo in so ein Supermarktzentrum rein und hast immer dasselbe, du hast Müllerbrot, du hast ein Vincent's Murr und ein Rewe. Also es ist überall gleich. Ja.
Das ist doch schön.
Ich bin dafür, dass wieder kleine Bäckereien aufmachen.
Also ich gehe am Wochenende von hier aus relativ häufig auf den Viktualienmarkt. Die besten Brezen gibt's bei, jetzt fällt mir der Name des Bäckers nicht ein,
so ein Pech.
Kosten 45 Cent, sind sensationell gut. Und wenn man bei dem um die Ecke frühstückt, hat hinten dran noch so eine Frühstückstheke, kostet der Becher, die Tasse Kaffee, 70 Cent.
Nein, das gibt's ja nicht.
70 Cent auf dem Viktualienmarkt. Und mir fällt auch gleich wieder ein, wie der Laden heißt. Ist wirklich toll.
Das ist erstaunlich. Ja.
Ja.
Gut, dann kommen wir zum Smartphone- und PC-Markt. Da haben wir uns auch, da haben wir auch ein paar Sachen eingetragen, über die wir sprechen wollten. Ganz aktuell und deswegen auch ganz oben. Die Firma Research in Motion, kurz auch RIM genannt, bekannt dafür, dass sie den BlackBerry haben oder auf den Markt gebracht haben, kanadisches Unternehmen. Und dieses derzeit ziemlich schlecht bestellt.
Kann man sagen.
Ja.
Ja.
Also die haben im Q3 noch einen Gewinn abgeliefert von knapp 1 Milliarde, 925 oder irgendwie sowas. Und haben jetzt im Q4 ein Minus von 125 Millionen.
Mhm.
Der neue Unternehmenschef, der deutsche Ex-Siemensianer, Thomas Heinz heißt er, glaube ich, ne?
Ja, glaub wohl.
Hat ja auch schon gesagt, Geschäft läuft alles andere als gut. Auch ihre neuen Produkte verkaufen sich nicht wirklich gut.
Dafür und machen sie aber immer noch verdammt viel Umsatz.
Ja, das ist halt viel.
Ach, Wahnsinn.
Ich glaube, dass der geringste Anteil davon Hardware-Geschäft ist.
Ja?
Das ist halt viel Service-Geschäft. Ich meine, die chargen dich ja dafür, wenn du dann deine ganzen Mails über deren BlackBerry-Server laufen lässt.
Ach so.
Die machen das ja alles, ne?
Aha.
Da verdienen die sicherlich ziemlich gut dabei, aber so Hardware-Geschäft glaube ich nicht mehr. Also ich kenne in meinem bekannten Freundes-, Verwandtenkreis niemand, der sagt, ich warte nur drauf, dass das neue BlackBerry sowieso kommt, das hole ich mir dann.
Ja?
Nee.
Kenne ich auch niemanden.
Ich
kenne niemanden, der BlackBerry irgendwie noch in Worten in den Mund nimmt.
Das gab es mal und das war sehr stark mal. Und das ist lang
früher
vorbei.
Früher mal anders.
Ja.
Ja, da kommt der BlackBerry sowieso raus, den hole ich mir.
Nix. Das ist vorbei.
Das ist irgendwie total durch das Thema, ne?
Also BlackBerry, meine Einschätzung zu BlackBerry ist eine typische Übergangstechnologie.
Mhm.
Die ganze Smartphone-Entwicklung überhaupt erst möglich gemacht hat und die auch meines Erachtens Vorreiter war für sowas wie das iPhone?
Na.
Ja, glaube ich schon. Ich glaube, ohne BlackBerry wäre die Entwicklung sehr viel verzögerter gewesen.
Sag mal, der Wunsch danach, dass du deine E-Mails überall hinbekommst.
Also BlackBerry war der Erste, der es geschafft hat, einem Telefon mehr zu geben als telefonieren und SMSen und vielleicht noch Wecker. Insofern,
das
war eine Übergangstechnologie, die wahnsinnig den Markt geöffnet hat und die dann genauso schnell wieder weg ist, wie sie hochgekommen ist. Und ein sehr schönes Beispiel für einen unheimlich schnellen, harten, rapiden Produktzyklus, den wir schon mal gehabt haben hier bei, wie hießen die, Pager gab es doch mal.
Mhm.
Pager war so ein Ding, wo man dann Nachrichten verschickt hat, Jeder hat so ein Ding gehabt und von heute auf morgen war es vorbei mit Pagern. Mhm. Und bei BlackBerry habe ich so das Gefühl, da ist das genauso. Und ich sehe auch nicht, wo die eine Innovation herbekommen, wo die nächste Innovation herkommen soll.
Also Übergangstechnologie finde ich ein gutes Wort. Oder finde ich einen guten Vergleich. Ja, finde ich gut. Mhm. Damian, hast du jemals ein BlackBerry gehabt?
Ja, selbstverständlich.
Und?
Ich fand die Dinger klasse.
Muss ich sagen. Hast du aber auch
keinen mehr, jetzt, ne? schon seit, was sagen wir jetzt, seit 4 Jahren, glaube ich, keinen mehr.
Hast du irgendwie alternativ eine Lösung, um E-Mails unterwegs abzurufen oder zu lesen?
Nur mein Notebook. Ich bin ja nicht viel unterwegs.
Ja, okay, gut.
Ich brauche das nicht. Also wenn ich so viel unterwegs wäre wie du oder wie der Andreas, dann hätte ich wahrscheinlich auch so ein Teil, aber ich sitze 95% der Zeit bei mir in meinem Homeoffice am Schreibtisch.
Und druckst die E-Mails aus.
Ja, und hält die E-Mails ab.
Ganz so hinterwäldlerisch.
Ganz so Ordner. E-Mails 2009, E-Mails 2010.
Ich gehe gleich nach Hause.
Werden wir jetzt noch bei dir unterm Dach
zu meinem Ordner nachgucken.
Von A bis Z nach Absendern sortiert.
Freunde, ihr kriegt hier gleich meine Kündigung. Also wenn das so weitergeht.
Ei.
Bisschen Spaß, was
aber sein. es gibt auch nach wie vor, es gibt nach wie vor BlackBerry Fans, gibt es nach
natürlich,
wie vor.
Klar.
Und ich war jetzt letzte Woche war ich doch tatsächlich mal wieder unterwegs und ich habe gar nicht drauf geachtet, sondern mir ist es aufgefallen, da sind doch ganz noch reichlich Leute mit BlackBerry.
Ja, weil es in vielen Unternehmen noch die Infrastruktur vorhanden ist und weiter genutzt werden muss, wobei viele Mitarbeiter genau damit unglücklich sind und sagen, eigentlich wollen wir gar nicht.
Kann sein,
und wir haben privat auch ein zweites Gerät und eigentlich wollen wir mit BlackBerry auch gar nicht gesehen werden. Also der Trend weg von BlackBerry ist schon massiv.
Ja, das zeigt sich ja in der Zahl.
Zeigt sich einfach auch überall. Klar. So, dann vielleicht noch ein paar Kurznachrichten so aus dem Smartphone und Smartphone-Umfeld zumindest mal. Also zum einen ist jetzt auch bekannt geworden, dass Nokia auch ein eigenes Tablet rausbringen wird. Da wurde ja auch lange drüber spekuliert. Also nachdem sie eben die Kooperation mit Microsoft haben, sind sie da wohl auch sozusagen einer der Premium-Partner, was die ersten Tablets anbelangt.
Ja.
Dürfen wir sehr gespannt drauf sein.
Und Google, das steht noch gar nicht hier in unserem Themenplan, ne?
Google, ja, das war ja auch, habe ich erst heute gelesen.
Ja, ich auch.
Google bringt auch ein eigenes Tablet und
verkauft dann auch direkt.
Und verkaufen die direkt wieder über ihren Online-Shop. Mhm. Das hat ja damals mit dem Nexus, was sie rausgebracht haben, mit dem ersten Google-Smartphone, null funktioniert.
Ah, ja.
Null. Mhm. Die sind ja überhaupt nicht losgeworden, ne? Und sind dann davon auch wieder weggegangen und haben dann die Vertriebsstrategie auch geändert. Und jetzt versuchen sie es wieder selber. Naja, gut. Liegt natürlich auch nahe. Wenn du so eine Omnipräsenz im Web hast, dann versuchst du ja halt erstmal die da direkt zu verkaufen. Ja. Ne? Das liegt eigentlich schon ein Stück weit auf der Hand. Das ist richtig. Ja.
Glaubst du als Experte auf diesem Gebiet, dass das eine Zukunft hat, dass das eine gute Sache ist?
Ja. Ja. Also dem schätze ich schon gute Marktchancen ein. Mhm. Also vor allen Dingen dahingehend, weil Google mit Android es jetzt über diese ganze Zeit geschafft hat, diesen Markt wirklich sich sehr stark in diesem Markt auszubreiten. Also Android-Smartphones sind heute gang und gäbe, sieht man einfach viel. Viele der großen Hersteller benutzen dieses Betriebssystem, ob Samsung, HTC.
Oder den höchsten Marktanteil, glaube ich, ne?
Den höchsten Marktanteil und von daher ist es relativ ausgereift mittlerweile. Die haben dort auch eine ziemlich starke Lernkurve hinter sich gebracht. Und als Alternative zum iPad, ja klar, überhaupt keine Frage. Also all diejenigen, die sich nicht vom Apple-Ökosystem einfangen lassen wollen, sondern was Offenes haben wollen, die auch nicht so viel Geld ausgeben wollen für ein Tablet, also da ist es natürlich schon eine interessante Alternative, überhaupt keine Frage. Amazon hat ja jetzt auch das Kindle Touch, kommt jetzt auch nach Deutschland, das legen auch los. Also in dem Jahr wird da richtig Bewegung reinkommen in den Tabletmarkt. Also das wird wirklich noch hochinteressant werden. Und so ist es auch insofern nicht weiter verwunderlich, dass Anbieter wie Intel da jetzt ganz stark aufwachen und da jetzt richtig, richtig Geld in die Hand nehmen, um dort im Smartphone und im Tabletmarkt in Zukunft einfach mitmischen zu können. Also alleine Intel wird 23 Milliarden Dollar in die Hand nehmen, den sie in den Bereich Ultrabox, Smartphones und Tablets investieren.
23 Milliarden? 23 das muss aber eine große Milliarden. Hand sein. Ja. Also über welchen Zeitraum? Ich meine, das ist ja unvorstellbar viel Geld.
Pro Jahr werden, also hier steht genau, üblicherweise haben sie 8 bis 12 Milliarden Dollar dort rein investiert pro Jahr und erhöhen das jetzt auf 23.
Pro Jahr?
Pro Jahr.
Oh, Wahnsinn.
Pro Jahr. Also das sind enorme Summen, die da reingehen. Aber wie gesagt, also die Zahlen gehen einfach ganz stark in die Richtung. Smartphones und Tablets haben PC-Markt schon überholt. Und der Trend ist ganz klar absehbar. Es geht einfach ganz steil weiter in die Richtung.
Ich frage mich ja, was man
wenn du dir das mal überlegst, das den New iPad, ich sage jetzt nicht das neue iPad, ich habe sie hier liegen, das hat sich ja bereits nach dem ersten Wochenende haben die ja 3 Millionen Stück verkauft. Was war das? Eine irrsinnige Summe. Ich bringe es nicht mehr genau zusammen.
Ja, aber das ist unvorstellbar.
Irre, ne?
Ja.
Das ist irre.
Das ist unvorstellbar. Das
schaffen andere Hersteller nicht mal im Jahr, nicht mal ansatzweise.
Und nicht mal mit einem Produkt über den gesamten Lebenszyklus.
Ja. Also das ist schon
irre. Ja, das ist schon richtig.
So, und Intel muss halt da Prozessorentechnik mal vernünftig entwickeln, damit es weitergeht. Und natürlich, sagen wir mal, auch die Hersteller, die einschlägigen, die Technologie liefern, damit die da drauf anspringen. Also etliche Hersteller haben ja schon Android-Tablets und Smartphones im Angebot, weil ihnen Intel auch keine Plattform bieten konnte, auch keine Produkte bieten konnte. Und da müssen sie jetzt natürlich Gas geben. Ganz interessant, Ultrabooks entwickelt sich wohl relativ gut, der Markt, ne?
Ultrabooks, so eine Idee von Intel.
Intel von Intel. Mhm.
Das neue Intel, die neue Intel Inside-Kampagne.
Ja.
Ich finde die Dinge auch total klasse.
Ja, es geht genau in die richtige Richtung, ja. Denke ich auch.
Toshiba ist da relativ aktiv, ne? Also, Toshiba, von dem man ja sonst so wenig
von denen hört man sonst doch so gar nichts.
Aber die haben im Ultrabook-Bereich haben die wirklich sehr, sehr, ich weiß nicht, ob es mehrere Produkte sind, aber was sie da haben, ist sehr schön und gehen damit auch nach draußen auf den Markt, also nicht schlecht.
Ja.
Und ich glaube, preislich gehen die auch runter, also das wird in diesem Jahr noch ein schöner Markt werden.
Mhm. Na, ich bin ja mal gespannt.
Ja.
Ich bin ja bekanntermaßen ein bisschen skeptisch. Schon seit haben wir in der letzten Sendung drüber gesprochen.
Ja, ja, das stimmt.
Aber also ich bin gespannt. Ich find's interessant, dass Intel sich wieder bemüßigt fühlt, den Markt anzuschieben, weil es ihnen nicht schnell genug geht. Das war ja früher bei den mit diesen PC Intel Inside Kampagnen genauso. Mhm. Und das ist schon interessant, das wird auch ein Motor werden, glaube ich schon.
Mhm. So, und um die Zahlen noch mal ein bisschen zu unterstreichen, es gab jetzt auch unlängst mal Zahlen von einem Marktforschungsunternehmen, ich weiß nicht welches war, aber es spielt letztlich auch keine Rolle. Jedenfalls hat der mobile Datenverkehr, also über die Netze UMTS und was halt jeweils zur Verfügung steht, binnen Jahresfrist ums 18-fache zugelegt. Also das ist schon erstaunlich, wie viele Leute halt mittlerweile Smartphones, Tablets nutzen, da unterwegs sind, per UMTS eben letztlich auch alles erledigen. Das ist schon wirklich, wirklich enorm.
Ja, da kommen ja die Infrastrukturen jetzt auch schon ziemlich an ihre Grenzen.
Ja, also in den Großstädten hast du oft das Problem, dass du vollen Ausschlag hast, aber keine Verbindung. Mhm. Du reißt entweder ab oder du kriegst keine Daten.
Mhm. Ja, die Netze sind so wahnsinnig voll, ja, fürchterlich.
Ist total überfüllt. Mal schauen, ob die da schnell genug hinterherkommen. Windows 8 wird ja bekanntermaßen von Microsoft auch dahin umgestrickt, dass es nicht nur auf Intel-Prozessoren laufen wird, sondern man will ja auch die auf den ARM-Prozessoren lauffähig machen. Warum? Weil in einem ganz großen Teil der Smartphones und Tablets vor allen Dingen ARM-Prozessoren verbaut sind und Microsoft natürlich großes Interesse daran hat, auch auf diese Plattform draufzukommen. Problem dabei ist wohl, dass Windows 8 nicht sämtliche Funktionen anbieten wird oder kann auf dieser Plattform und insofern ist das schon ein bisschen halbherzig, würde ich sagen. Und ich denke, für viele Leute schon auch ein Kriterium, dass sie dann sagen, nee, dann lieber vielleicht doch nicht. Ne? Also wenn du dann nur so halbe Windows-Funktionalität hast, ist natürlich irgendwie blöd. Ne?
Mhm.
Ich fand es ja übrigens total interessant. Habt ihr das mitverfolgt? Bei dieser Windows 8-Vorstellung war ja da in Spanien, auch in Barcelona, auf dem Mobile Congress haben sie doch die erste Beta rausgebracht, die man sich runterladen konnte. Und da arbeiten die jetzt mit dieser neuen Benutzeroberfläche, Metro heißt die, wo so Kacheln da sind.
Richtig, ja.
Und du dann da dein Zeug aufrufst. Und das Erste, was alle Windows-User bemängelt haben, an einen riesen Aufschrei, die Startleiste unten gibt's nicht mehr.
Ach so.
Also da gibt's ja unten dieses Start, wo ja. du da deine Programme, das gibt's halt alles nicht mehr. Das ist halt alles hinter dieser neuen Benutzeroberfläche. Ne? Und sofort haben ein paar findige Frickler die Software geschrieben, um diesen Startknopf da wieder, also
die Startleiste.
Diese Startleiste.
Ja, also gut, da hat man sich einfach dran gewöhnt. Ne?
Naja, also Windows 8 wird wirklich was komplett Neues.
Was sehr interessant ist, weil du Windows 8 ansprichst und Microsoft, jetzt ganz kurz nochmal einen Schritt zurück, ganz zum Anfang der Sendung CeBIT, was ich auf der CeBIT absolut beachtlich fand, war die Microsoft-Pressekonferenz am Montag vor der CeBIT, wo Microsoft tatsächlich wieder über Softwareentwicklung gesprochen hat, nämlich genau über diese Metro-Geschichten. Mhm. Oberflächendesign und diese Geschichten, das hat Microsoft schon seit ewigen Zeiten nicht mehr gemacht. Und das war so richtig irgendwie so ein Feeling back to the roots bei Microsoft. Wir sprechen wieder über Entwicklung, wir sprechen wieder Entwickler an, wir haben einen Entwickler auf der Bühne stehen, Microsoft Business Partner, der programmiert. Und das fand ich schon wirklich sehr, sehr, sehr interessantes Signal.
Mhm. Gut, dann... Ich denke, das war es soweit mal zu dem Bereich. Lass uns mal zum Systemhausbereich übergehen. Ganz andere Welt jetzt. Dort gab es im Wesentlichen drei Meldungen, die wir uns jetzt mal aufgeschrieben haben. Nämlich zum einen, dass das Systemhaus ADA Insolvenz angemeldet hat.
Unvorstellbar, oder?
Nee.
Ich war so schockiert.
Wieso unvorstellbar?
Mann. Ja. Das heißt unvorstellbar. ADA war so eine Größe über lange Zeit im Systemhausmarkt. Ja, ich finde das trotzdem so schockiert.
Also unvorstellbar zumindest in dem Zusammenhang, Wahnsinn. Dass wenn man heute als oder in der momentanen Marktlage als Systemhaus Insolvenz anmelden
auch von
muss,
daher, ja.
Da muss was schiefgelaufen sein.
Da muss was massiv schiefgelaufen sein, ja.
Im Moment kannst du ja eigentlich nichts falsch machen. Nichts Großartiges.
Der Markt ist stark. Schon mal gleich gar nicht.
Ja. Ein Rekordquartal nach dem anderen bei den Großen.
Und auch bei den kleineren.
Ja, bei den kleineren auch.
Ja.
Aber
hat von euch irgendjemand Informationen oder Erkenntnisse, was da passiert sein könnte oder Vorstellungen davon?
Nein. Nicht wirklich. Das Unternehmen ist ja auch völlig verschlossen. Du kriegst ja keinen Kontakt dazu. Hm. Und das Unternehmen, also ADA war mal echt eine Größe in Deutschland. Und das Problem von ADA war, dass die damals, als die Versicherung Ergo daran beteiligt waren, an der Konsolidierung im Markt nicht teilnehmen konnte. Die konnten nicht dazu kaufen. Bechtler hat immer dazu gekauft und damals war der Jochen Prinz Geschäftsführer oder Vorstand von ADA. Immer zu seinen Versicherungen gegangen und hat gesagt, hier, gib mir mal Geld, ich will kaufen. Mhm. Und die haben gesagt, nee, wollen wir eigentlich nicht. Wir wollten euch eigentlich an die Börse bringen. Mhm. Das war aber dann schon, da war ja schon die Zeit der Börsengänge vorbei, weil das war Anfang der 2000er Jahre. Und dann hatte Jochen Prinz, ist ja immer wieder bedröppelt nach Hause gegangen und hat gesagt, oh Mist, ne, der Bechtler hat wieder gekauft und ich kann nicht. Mhm. Und das Ende vom Lied war, dass ADA einfach auch an dem Marktwachstum nicht partizipieren konnte. Die Umsätze gingen tendenziell immer weiter runter. Mhm. Es mussten immer Kosten wieder gedrückt werden und Kosten gedrückt werden. Dann sind die ja mal verkauft worden
an diese
Finanzierungsgesellschaft. Die erhofften sich da bestimmte Effekte davon, hat aber auch nicht funktioniert. Und dann kam ein Management-Buyout.
Genau.
Wie hieß denn der jetzt nochmal? Der ist jetzt auch... Bis zuletzt geführte.
Bischer?
Ja, so in der Art. Irgendwas mit Ü.
Ja, Bischer, glaube ich.
Und dann haben sie ja viel gesetzt dann auf dieses Remarketing-Geschäft, dass sie halt gebrauchte Geräte an- und verkauft haben. Aber das hat den Braten dann auch nicht mehr fett gemacht. Ne? Mhm. Und kaufen wollte dann die ADA natürlich auch keiner mehr irgendwann.
Das ist dann irgendwann durch.
Ja, weil dann ADA auch nicht mehr so vom Geschäftsmodell so interessant war für andere. Ne?
Richtig, ja.
Also insofern haben sie weder aktiv noch passiv an der Marktkonsolidierung teilgenommen. Ja, und jetzt ist, ich weiß nicht, sie sind insolvent, aber sie gehen ja noch den Geschäften nach. Mhm, ne?
Karl-Peter Bischer hieß er, oder heißt er? Karl-Peter Bischer. Mhm. Interessant, ich habe mal nachgeschaut in einem Portal, ich weiß nicht, ob das von euch einer kennt, Kununu? Schon mal was davon gehört?
Ja, schon mal, das ist dieses Bewertungsportal
für Unternehmen, da ist auch die ARA drin.
Aha.
Und da, wenn du dir die Arbeitgeberbewertung anschaust.
Echt? Boah. Ja, ich habe da mal reinguckt, also schon schlimm. Wobei, da ist die Frage, ist das jetzt typisch oder sind andere von anderen Unternehmen, sind die gut? Gibt es auch richtig gute? Gibt es immer nur da diese Stänkereien?
Nee, gibt es auch viele Systemhäuser, die man sich ja separat anschauen kann, die deutlich bessere Bewertungen haben.
Aha.
Also das ist schon eine ganz, von den Bewertungen her schon ziemlich weit unten.
Mhm.
Muss man einfach so sehen.
Mhm.
Kann man ja mal reinschauen, sich da mal ein bisschen durchklicken und mal so ein paar Unternehmen anschauen. Ich glaube, das ist das erste Mal gesehen. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Aber
nee, was kannte ich bis jetzt auch noch nicht.
Internet gibt es ja bekanntlich alles, ne? So, dann noch eine interessante Nachricht aus dem Systemhausbereich, nämlich dass die Bechtle die Kumatronic übernommen hat.
Mhm.
Ja. War es überraschend, war es nicht überraschend? Also im Vorfeld ist ja einer der geschäftsführenden Gesellschafter, der Erich Striedacher, aus der Kumatronic raus und hat ja in Ulm den Geschäftsführerposten bei der ACP angetreten.
Genau. Mhm. Da hatten wir ja schon gerätselt.
Warum er es gemacht hat. Wir wussten ja auch, dass da ziemlich einen Zwist gegeben hat.
Ja.
Der Striedacher ist ja in den Aufsichtsrat damals gewechselt und hat dann irgendwann gesagt, also müssen wir jetzt die Jungen ran und nächste Generation. Und als die dann mal so vorgestellt haben, was sie alles machen wollen, hat er gesagt, nee, also das ist nicht mehr meine Kumatronic. Und dann hat er halt gesagt, ich gehe da raus und ist eben zur ACP gegangen. Und Bechtle könnte gut sein, dass die erkannt haben, dass die Kumatronic...
Ja, die wollten Kumatronic vor Jahren schon mal, da waren die schon interessiert daran.
Aha, okay.
Aber da war Kumatronic halt noch zu teuer.
Zu teuer,
Und jetzt scheint es angemessener Preis gewesen zu sein, haben die zugeschlagen. Mhm. Typisch Bechtle halt, ne?
Typisch Bechtle, ja.
Die Kumatronic ist ja auch nicht so ganz klein, ich glaube, die machen so 25, 30 Millionen.
Mhm.
Also ist da schon eine gute Größe.
Ich habe immer gedacht, die wären größer.
Habe ich auch gedacht.
Aber war ich wirklich überrascht, wo ich das gesehen habe. Mhm. Ich habe immer gedacht, die wären erheblich größer.
Ja.
Vielleicht waren die mal größer.
22 Millionen haben sie gemacht.
22,
in 2011 und etwa 100 Mitarbeiter.
Aha.
Also mit eins der 25 größten Systemhäuser Deutschlands.
Wie, mit 22 Millionen bist du unter den Top 25? Nee.
Nee, natürlich nicht.
Nee,
das kann nicht sein.
Nee.
Obwohl, ja, doch, das könnte schon sein. Ich schau mal auf unsere Liste. Wir führen hier eine Liste der 25 Größten. So, und da ist die, Gott, ist die kleine Liste. Jetzt muss ich hier mal ein bisschen größer machen, sonst sehe ich überhaupt nichts.
Aber hier über meine Schriftgröße lästern.
Ja, das ist eine Grafik. Kumatronic, Platz 25, doch.
Mit wie viel Umsatz?
Die haben Inlandsumsatz gemacht in 2010 von 59,2.
Was? Da stimmt doch was nicht.
Da stimmt doch irgendwas.
Hä? Da ist aber...
Das ist doch irgendwas sehr schräg.
Das dürfte aber der Umsatz der Kumatronic Group sein. Vermute ich. Ja, es gibt ja die Kumatronic Group. Und ein Teil davon ist ja die Kumatronic GmbH.
Ach so, und was ist der Rest?
Du musst der Rest ja groß sein.
Auf der Webseite nachschauen. Ja, ja.
Aber so der Rest?
Also irgendwie...
Geht doch mal einer auf die Webseite von der Kumatronic.
Ja,
da steht das alles drauf. Da steht das alles drauf.
Hier scheint mir etwas unstimmig zu sein.
Ja, also bis Platz 25, da ist man so in der Größenordnung 60 Millionen.
Siehst du, das meine ich doch.
Und dann geht's
hoch. Okay, die Kumatronic Group Holding gibt's auch.
Mhm.
Und die haben die GmbH veräußert an Bechtle.
ADA hat übrigens 164 gemacht. 164 Millionen. War schon ganz schön was.
Das ist schon ordentlich.
Das ist schon viel, aber Stagnation seit vielen Jahren. Also wundert mich, dass sie überhaupt so viel gemacht
haben. Also insgesamt, wenn man sich das Ranking hier mal so anschaut, ist schon brutal der Sprung. Ja? Aber da gibt es einen Computersender, die haben 2010 fast 1,2 Milliarden gemacht. Die Bechtle ist über 1 Milliarde.
Mhm.
Und dann kommt auf 3 mit 500.
Dann kommt lange nichts.
Das war aber lange nichts. Ich meine, die sind jetzt auch bei 800, glaube ich, mittlerweile oder sowas. Und dann kommt die Comparex mit 370. Also das ist enorm, ne?
Ja.
Habt ihr was gefunden irgendwie dazu? Was
nee.
Sinnstiftendes?
Nein, die Kumatronic, diese Holding gibt's. Und die Holding hat veröffentlicht, Bechtel akquiriert die Kumatronic und ist Kumatronic zählt zu den 25 größten IT-Systemhäusern. Sagen sie aber mit einem Umsatz von 22 Millionen, also die GmbH. Aber ihr habt ja offensichtlich dann nicht die GmbH auf der Liste aber gehabt.
Ich schaue es nochmal
nach. Dann ist das etwas schräg.
Da gab es auch.
Da ist die Meldung ziemlich schräg.
Hier steht auch gar nichts. Das ist die Webseite, also wenn du kumatronic.de eingibst, dann landest du auf der Webseite von einem Systemhaus. Ne? So, herzlich willkommen auf der Webseite der Kumatronic GmbH. Nicht auf der Webseite der Kuma Group
Holding.
Also die GmbH. Kuma Group heißt die.
Kuma Group, ja. Ist richtig.
Naja.
Also ich telefoniere in absehbarer Zeit sowieso mal mit dem Erich Striedacher. Das habe ich schon ausgemacht mit ihm. Und mal schauen, ob
schöne da Grüße.
Noch richtig gerne aus. Mal schauen, ob er da noch ein bisschen was dazu erzählen kann zu dem Thema. So, das war's aus der Systemhaus-Szene, was wir Neues zusammengetragen haben. Druckermarkt gab es auch zwei, wie ich finde, interessante Ankündigungen, nämlich zum einen, dass Lexmark sich aus dem Consumer-Tintenstrahler-Business verabschiedet. Das geben sie auf, also da wollen sie nichts mehr weiter mit anbieten, machen da nur noch im Business-Bereich weiter und haben so peu à peu in den letzten Monaten zwei oder drei Softwareanbieter auch gekauft. Um dort eben das Thema MPS auch machen zu können, muss man sozusagen.
Das Thema Consumer Print scheint ja ein echtes Problem zu haben. Also das Geschäftsmodell, hau die Drucker billig raus und verkauf die Supplies,
funktioniert wohl nicht mehr so.
Scheint ja wirklich ein ganz massives Problem zu haben. Das hätte ich so gar nicht gedacht, weil das ist ja der zweite. Bei HP war ja die Geschichte schon die, dass der Umsatzeinbruch in der IPG genau aus dem Thema Consumer Print gekommen ist und da wohl aus dem Thema Supplies, das heißt Geschäftsmodell kaputt.
Ja.
Und das ist ja wirklich mal erschütternd, weil von dem Geschäftsmodell hat ja die Industrie oder haben viele ja lange Zeit wahnsinnig gut gelebt. Und das ist ja eine massive Umwälzung eigentlich.
Also Lexmark war aber sehr stark dafür bekannt, die Drucker extrem
günstig zu verkaufen. Extrem aggressiv mit den Konsumdrucker.
Also Lexmark-Drucker für 39 Euro war keine Seltenheit.
Ja,
ne?
Absolut. Bei den Lebensmittelmärkten.
Überall. Ne?
Naja, die waren überall drin.
Die waren da wirklich super aggressiv.
Und da steigen sie jetzt jedenfalls aus. So, und die zweite Meldung zum Druckerbereich war Samsung. Die haben ja vor, ich weiß es nicht, was 3 Jahre her oder 4 Jahre, keine Ahnung, damals schon angekündigt, sie wollen mal die Nummer 1 im Druckermarkt werden. Hat ja damals der oberste Samsung-Boss ausgegeben. Da wird man natürlich immer ein bisschen belächelt oder wird natürlich ein bisschen drüber gelächelt, weil natürlich HP da sehr dominant ist in dem Bereich. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, oder zumindest sehe ich das so, wenn Samsung was mit Ansage macht, dann ziehen die das in der Regel auch durch. Also die haben damals im Monitorbereich gesagt, wir wollen mal die Nummer 1 werden im Monitorbereich oder wir werden die Nummer 1. Und das haben die ziemlich konsequent binnen 2 Jahren umgesetzt. Und da sind sie seit vielen Jahren jetzt auf der Nummer 1.
Worauf bezieht sich das hier? Auf Deutschland oder?
Weltweit.
Weltweit.
Das ist weltweit.
Weil ich glaube, auf Deutschland Quartalsbasis haben sie es sogar schon mal geschafft. Ich glaube jetzt im
Echt?
Ja, vom Umsatz haben sie es schon mal geschafft.
Oder jetzt in diesem? Oder auf Monatsbasis? Nagelt mich da nicht fest. Auf jeden Fall habe ich einen Jürgen Krüger auf der CeBIT gesehen, der strotzte vor Selbstbewusstsein. Ja, den habe ich noch nie mit so breiter Brust da auflaufen sehen.
Also im Januar diesen Jahres haben sie bei A4 Lasern Hewlett Packard sogar überholt gehabt. Laut GfK. Und also das ist schon.
Wobei die Ankündigung von Samsung oder dieser Plan, Marktführer zu werden, ist ja schon sehr alt.
Ja, ja.
Und das Engagement, und das hat eigentlich nie richtig funktioniert. Obwohl man extrem, extrem selbstbewusst war und ehrgeizig und viel Geld in die Hand genommen hat.
Die nehmen da viel Geld in die Hand.
Das ist der Hammer. Ja, ja. Bis es geschafft haben.
Wobei das Interessante ist bei Samsung, ist ja, bei Samsung betrachtet man ja die Druckergeschichten als den Einstieg ins Lösungsgeschäft bei Unternehmenskunden. Deswegen ist das bei denen wohl so strategisch, weil sie sagen, mit Monitoren kriegst du es nicht hin, weil das ist als Produkt zu wenig strategisch, kannst keine Lösungen drauf bauen, mit Notebooks geht das irgendwie auch nicht und mit Druckern geht das am ehesten und das stimmt ja irgendwie auch. Aber das ist schon die Zielrichtung. Die haben die schon lang, aber die verfolgen das ja hartnäckig so lang, bis das irgendwann mal hinhaut.
Ja, ja.
Das ist richtig, ja.
Aber das ist interessant.
Wem von euch sagt denn Huawei was?
Mir.
Natürlich.
Oder richtig spricht man Netz, die irgendwie Netzwerk. Huawei aus.
Wie?
Huawei.
Ja, so ähnlich.
Das genau. Hört sich indianisch an.
Huawei. Ja, ist okay. Nee, sagen wir selber so dazu.
Aha.
Ich hatte mal die Gelegenheit, die auf der CeBIT ein bisschen näher kennenzulernen. Die haben dort eine Pressekonferenz gemacht. Und das ist schon ein sehr beeindruckendes Unternehmen, muss man sagen. Also das ist
unglaublich. Das ist doch ein chinesischer Netzwerk.
Chinesischer Netzwerkkomponentenhersteller im Prinzip, die sehr viel Netzwerkausrüstung machen für TK-Unternehmen, also Deutsche Telekom und wie sie alle heißen, okay. Also für Provider.
Aha.
Aber auch darunter im WLAN-Bereich und Netzwerkkomponentengeschäft.
Die sind da Vollsortimenter, die machen da ja alles.
Vollsortimenter, ja.
Die machen eigene Handys mit Smartphones, eigentlich waren sie jetzt Handys, auf der CeBIT.
Richtig, ja. Die haben auch wirklich klasse Handys, also so von den technischen Spezifikationen allererste Sahne. Gibt's wirklich nichts Besseres. Ja, und die sind jetzt in Deutschland richtig, oder wollen jetzt in Deutschland eben auch richtig durchstarten, haben dort ein Partnerprogramm jetzt aufgelegt. Die wollen jetzt mal binnen einem Jahr 1000 Partner haben.
Hey.
Das ist also wirklich eine ganz ordentliche Menge und nehmen dort richtig viel Geld natürlich auch in die Hand und wollen alle Partner auch zu sogenannten Huawei-Ingenieuren ausbilden, also ähnlich wie es eine Cisco macht. Da gibt es ja Cisco-Engineers, wenn du dieses Zertifikat hast, das ist ja schon einen gewissen Stellenwert. Eine ähnliche Strategie verfolgt ja eben Huawei.
Haben die eine Deutschland-Niederlassung?
Die haben eine Deutschland-Niederlassung, ja.
Die haben eine relativ große Organisation in Deutschland. Die wollen die massiv vergrößern.
Aha.
Haben also mit Computerlinks auch einen Distributor an Bord. Bcom macht übrigens auch Huawei.
Ja, ja.
Allerdings nicht die High-End-Komponenten, sondern die etwas anderen.
Ja, die sind in der Telekom-Distribution auch. Ich glaube, bei Eno sind die aktiv und bei 2020 Telekom. Ich glaube, bei anderen auch. Also die sind da sehr, sehr engagiert.
Also war sehr beeindruckend auch von dem, was sie dort können. Die haben da mal so alles vorgestellt, in welchen Bereichen die da tätig sind. Also ist so ein Stück weit die neue Cisco, würde ich sagen.
Also die Power haben die schon.
Also Telepresence und so hoch, das können die auch alles. Nur billiger natürlich. Ne? Also ist klar.
Naja, die kommen halt so aus dem Infrastruktur- und OEM-Geschäft. Und ob also das mit dem Branding dazu klappt, das ist interessant.
Von denen werden wir noch einiges hören.
Sehr massiv.
So, ja, das wollte ich mal noch, ein bisschen was dazu sagen. Wir haben da auch schon viel drüber gesprochen gehabt, und zwar Festplatten. Die Flutkatastrophe in Thailand. Jetzt rufe ich gerade mal den Blog-Eintrag schnell auf, weil ich das da die Zahlen mal niedergeschrieben habe. Da ist ja jetzt mal ganz interessant zu sehen, wie denn die Auswirkungen der Flutkatastrophe in Thailand war. Und konkret, also was das jetzt an den Marktanteilen bzw. Stückzahlen hier geändert hat. Jetzt rufe ich mal den Beitrag hier schnell auf. Da kamen nämlich die Zahlen unlängst im Februar jetzt raus. Im Vergleich Stückzahlen Q3 2011 zu Q4 2011 hat also das Unternehmen Western Digital am heftigsten getroffen. Also die haben um 51% an Stückzahlen verloren. Also die hatten vorher fast 60 Millionen verkauft und jetzt haben sie nur 28,5 gehabt. Und am zweitstärksten hat Hitachi verloren mit immerhin auch 46%. Und wer interessanterweise kaum darunter gelitten hat, ist Seagate.
Die also produzieren da auch
nahezu konstant geblieben und damit jetzt auch Marktführer, zumindest jetzt mal temporär. Und auch wenig gelitten hat Samsung. Und ich habe unlängst mit Western Digital nochmal gesprochen und gefragt, wie es so aussieht, wie die Einschätzung ist. Und da war die klare Ansage, dass wir die nächsten zwei Quartale auch noch so weitergehen. Problem ist nicht mehr jetzt unbedingt nur die Fabriken, sondern teilweise eben Komponenten, die sie dazu brauchen. Und die kriegen sie zum Teil einfach nicht, beziehungsweise müssen sie eigentlich auch selber produzieren.
Wobei, wenn man in der Distribution nachfragt, dann ist es so, Distribution sagt, die Situation entspannt sich. Mhm. Die Situation entspannt sich deutlich wieder. Allerdings sind die Engpässe bei Enterprise-Festplatten, also High-Performance, nach wie vor sehr massiv.
Also die Preise sind schon nach wie vor
hoch. Die Preise sind hoch und die werden auch meiner Einschätzung nicht so schnell wieder runtergehen, ja, weil jeder froh ist, dass man mit einer Festplatte dann doch mal zumindest eine Zeit lang wieder Geld verdienen kann. Aber also es entspannt sich relativ schneller als ursprünglich erwartet worden ist, die Situation.
Ja, es ist halt so die typische Spekulationskurve dann gewesen, wo es mal extrem nach oben geschossen hat. Aber auf channelcast.de gibt es auch ein paar Charts dazu, so was die Preisentwicklungen anbelangt. Und dann sieht man, dass das Niveau schon wieder deutlich gefallen ist, aber auf der anderen Seite natürlich deutlich über dem vor der Flut liegt.
Es wurde eine Zeit lang in der Distribution gar nicht mehr geliefert, sondern in erster Linie an OEMs.
Ja, das wurde versteigert.
Und wer hatte, hat gehortet, hat ausgebrütet.
Das ist richtig.
Dass aus den Festplatten mehr Festplatten werden. Ich weiß nicht, ob es geklappt hat.
So, das waren eigentlich die großen und wichtigen Themen für diese Sendung. Oder habt ihr noch irgendwie noch was Spezielles oder was vergessen? Ich muss
überlegen, ob noch irgendwas gewesen ist. Wir haben ja lange nicht gesendet, aber ist echt in der Zwischenzeit einiges passiert gewesen.
Ist einiges passiert. Also wir haben auch hier noch ein paar Themen draufstehen. Wusste ich jetzt aber. Ah ja, vielleicht mal noch ganz interessant, das sollte man zumindest erwähnen, dass Samsung sich von seinem LCD-Display-Geschäft getrennt hat. Ne? Also das ist auch nicht mehr lukrativ und da haben die gesagt,
weg mit Schaden. Weg.
Von dem LCD-Display, was muss man sich darunter vorstellen?
Ja, die LCD-Fernseher, die du hast. Mhm. Ist halt einfach nicht mehr.
Ist denn nicht Samsung nicht der Hersteller dieser?
Ja, ist der Hersteller.
LCDs?
Ja. Ja. Aber von dem Geschäftsbereich drin, die setzen jetzt auf LED-Technologie.
Mhm.
Also die ganzen neuen Fernseher hast du ja LED und OLED. Ist halt der nächste heiße Scheiß, was kommen wird.
Und was heißt getrennt? Haben sie es verkauft?
Spin-off.
Aha.
Ein Spin-off gemacht.
Ganz interessant, eben im Chat ein Hinweis. Dell hat sich aus dem Smartphone-Business verabschiedet.
Mhm.
Artikel in der CNN USA.
Mhm.
Auch interessante Geschichte. Heiser Markt. Microsoft muss sehr unglücklich drüber sein, dass so die Allianzpartner so der Reihe nach irgendwie das alle nicht gebacken kriegen.
Ja, wie gesagt, die scharen alle mit den Hufen und sagen, die Kunden wollen was sehen, wir wollen auch verkaufen in dem Bereich, ja. Apple zieht überall an uns vorbei, ja, wir können dem überhaupt nichts entgegensetzen, dann machen wir halt Android.
Und neulich hörte ich das Gerücht, dass Microsoft wohl nachdenkt drüber, selber in den Telefonmarkt einzusteigen, weil man es dann HTC und Nokia dann doch nicht zutraut, dass die da irgendwas reißen.
Ja, oder teilweise und kein Interesse haben.
Das finde ich schon wirklich spannend.
Es gab ein ganz interessantes Interview mit dem neuen Sony-Chef, dem Japaner. Der hat ja tatsächlich gesagt, also Windows Phone ist für uns zwar interessant, aber überhaupt nicht relevant.
Mhm.
Also der hat
ganz klar gesagt. Das bringt es aber auf einen schönen Punkt.
Ja, bringt es auf den Punkt. Ne? Und ich meine, wenn das der Sony-Oberste schon sagt, ja.
Ja. Das ist schon sehr bezeichnend.
Gut. Wir kommen zu unserer allseits beliebten Rubrik heute vor 10 Jahren. Ich habe mir mal wieder die Mühe gemacht und in den Archiven bisschen rumgeblättert, was im Jahr 2002 so alles passiert ist im März. Und damals gab es folgende Schlagzeilen. War das Thema, steht Lintec vor der Pleite?
Oh je.
Ach du meine Herren.
Lintec, erinnert ihr euch
noch? Ach du meine Güte, das war der mit der Lindemeyer, mit der Deutschlandfahne auf der Aktionärsversammlung und ach du gute Güte.
Also, Geschichten. Da gibt es Geschichten zu erzählen, wenn man das mal alles verfolgt, das ist echt unglaublich. Also die Pleite kam dann 6 Jahre später, 2018.
Ah, das war ein langer gegangen, Abstieg.
Das war wirklich lange. Da. Bis auf, da gab es ja noch eine GmbH am Schluss, die hießen die Chili Green.
Ja.
Die sind doch dann an die Quanta gegangen.
Die sind dann verkauft worden an Quanmax.
Ah, Quanmax, genau.
Quanmax.
Richtig.
Das war ja damals noch der Oberlehner. Was ist eigentlich aus dem geworden? Interessante Frage.
Oberlehner, keine Ahnung.
Der war ja bei Quanta bzw. Quanmax drin, aber ich habe den total aus den Augen verloren.
dann habe ich rausgesucht, damals die Ansage, das ist auch schon 10 Jahre her, das finde ich einfach interessant. Computer Universe sagt den Ladengeschäften den Preiskrieg an.
Wer war denn Computer Universe nochmal?
Computer Universe gibt's doch immer noch.
Wer ist denn das?
Das ist eine Burda-Tochter.
Herrlich.
Also gehört mittlerweile zu Burda, genauso wie Cyberport. Die gehören beide zum...
Machen die so Ladengeschäfte?
Nein, die machen...
ich glaube eben nicht.
Die machen, das sind Online-Shops.
Was denn? Aber hier damals fing das schon an.
Womit?
Mit dem Preiskrieg der Onliner.
Ja,
das wollte ich. Da gab es noch keine richtige Online, aber... Mhm.
Ja, Computer Universe ist so wie Cyberport. Bisschen kleiner, aber gehört da jedenfalls auch mit dazu. Zur Brudergruppe. Dann EinsteinNet hat vor ziemlich genau 10 Jahren oder vor genau 10 Jahren bekannt gegeben, dass sie aus dem ASP-Geschäft aussteigen werden.
Wow, so lange ist das schon her.
Hat ja nicht funktioniert, ne?
Mm-mm. Nee, hat damals nicht so richtig funktioniert.
Cloud Computing 1.0 mit schmalen, nicht breitbandigen Leitungen.
Cloud Computing 0,5.
War eine tolle Idee, nur eben 10 Jahre zu früh.
Ja, wobei ASP damals war, ist ja was ganz anderes als heute Cloud Computing. Ja. Weil, ne? Internet und so.
Ja, man fragt sich immer.
Ja, aber der Ansatz war schon auch,
dass der du Ansatz,
zentral dein, ja, dein,
der Ansatz
deine Software ist, irgendwo hast und das dann aus der Steckdose. Ja. Und
der
und
Ansatz dann, ist dieser.
Ja.
Und viele ehemalige Einstein-Manager sind ja bei der Cancom mittlerweile auch gelandet. Ne?
Mhm.
Ach, ja. Haben die nicht sogar übernommen gehabt dann, die Cancom meine ich. Ne?
Die Reste,
ja.
Das mag durchaus möglich sein. Ja. Wie hieß denn das System aus, was die EinsteinNet damals übernommen hat, Computerpartner war das. Ja.
Mhm, genau.
Computerpartner in München.
Ja. Und das war ja irgendwie Hotter.
Das war Hotter,
ja. Das war ja alles ein Desaster, meine Herr. Ja. Mann. Ein schlimmes Ende.
Dann war damals in den Schlagzeilen, FSC schreibt erstmals schwarze Zahlen.
Ja, unvorstellbar. Unvorstellbar.
Bei Actebis herrschte damals Kurzarbeit.
Stimmt, kann mich noch daran erinnern. 10 Jahre.
Ja. Und der Ex-HP-Manager Bischof hat gesagt, Fusion von HP und Compaq ist total sinnlos.
Mit der Einschätzung
der war doch damals hat er nicht bei ganz, zu der Zeit,
hat er nicht ganz Unrecht gehabt. Der ist im großen Streit mit Frau Fiorina damals von HP geschieden.
Genau.
Meine Herren.
Ja. Dann Acer ist vor 10 Jahren in den Consumermarkt eingestiegen.
Der Anfang des Absturzes im vergangenen Jahr, aber ja. Das war damals der Anfang, stimmt.
Und Achim Berg ist damals
zur Telekom gegangen.
Von Fujitsu, ne?
10 Jahre her, von Fujitsu. Mhm.
Das ist ja
lange her, meine Herren.
Fujitsu-Geschäftsführer, ne?
Und da hatten ja viele gesagt, so jetzt hat er die höchste Stufe seines Versagens, oder wie heißt er, der Inkompetenz erreicht, Peter-Prinzip, da wird er scheitern, hat er nicht getan.
Nee.
Sondern er ist dann sogar noch eine Stufe höher gestiegen, nicht mehr bei der Telekom, aber bei Microsoft.
Microsoft dann Geschäftsführer und jetzt weltweit ja fürs Mobile-Geschäft zuständig. Ne? Also sehr hoher Posten.
Mhm.
Ja, wobei das im Moment, glaube ich, auch nicht unbedingt der Posten ist, den ich machen wollen würde.
Also Vergnügungssteuer muss er dafür nicht zahlen.
Nein,
mit Sicherheit nicht. Mhm. Nee, die sind extrem unter Druck. Gut, das war's zu dieser Sendung. Wir kommen zu den Picks. Damian, magst du anfangen?
Oh, jetzt schon. Ja, und zwar, ich habe auf der CeBIT habe ich 2 junge Leute kennengelernt, die haben mich wirklich stark beeindruckt, muss ich sagen. Und ich hatte ja schon gesagt, ich bin ja kaum da aus diesem Fernsehstudio rausgekommen und da gab es halt eine Sendung da wurden Gründer ausgezeichnet.
Mhm.
Also so ein Gründerwettbewerb. Und die Jungs, die kamen auch gerade von der Uni und haben gerade auch ihre Firma gegründet. Und die eine Firma, die heißt Easy Listen, und die hat ein Produkt vorgestellt, das ist, er sagte, vor allen Dingen für ältere Herrschaften ist das toll, aber ich glaube auch für andere. Ihr guckt vielleicht auch mal ab und vom Christian weiß ich, du guckst ab und zu den Tatort.
Ja. Regelmäßig.
Regelmäßig.
Ja. So. Ich habe jetzt den du Tatort auch? Erstmals wieder geschaut. Letzten Sonntag. Habe ich lange nicht, aber jetzt den habe ich auch geschossen.
Sehr schön. Dann sind ja die beiden Richtigen hier am Tisch. Habt ihr jedes Wort verstanden? Akustisch?
Beim letzten Wiener Tatort?
Ja.
Natürlich.
Ja?
Es war noch nicht mal richtiges Österreichisch. Also wenn der bei der Bestellung im
Wirtshaus sagt... So meine ich das nicht. Ich meine von der Akustik.
Ja, klar.
Akustik,
ja,
natürlich. Wie meinst du das?
Manches war zu, ist es nicht so, dass manches mal einfach zu leise ist, dass die, als die Tonaufnahme eklatante Mängel hat?
Also, das fällt mir immer nur bei den Privatsendern auf. Wenn du da einen Film schaust und dann die Werbung kommt, dann fliegen dir erstmal die
Bei Ohren der weg. Werbung hörst du ja, immer, verstehst du immer alles ganz genau.
Auf jeden Fall.
Du meinst jetzt innerhalb des Films,
innerhalb das mal des laut.
Innerhalb des Films. Also, aber bei fast allen Filmen mittlerweile so, ne?
Und ja, da aber hat nämlich diese, da hat diese Firma, der einer der Geschäftsführer und Gründer ist halt Tonmeister, ausgebildeter Tonmeister.
Geiler Beruf.
Ja. Tonmeister. Und die haben eine Software entwickelt, mit denen du oder die im Endeffekt dazu führt, dass du besser diese Filme verstehst, die Akustik, die Sprache, was da gesprochen wird. Du musst das nicht bei dir im Fernsehen installieren, sondern die verkaufen das an die Fernsehanstalten.
Also an die Sender.
Ja. Und Aha. Ich frage mich nicht, wie das jetzt insgesamt dann gemacht wird. Aber das Endeffekt ist halt so, dass du eine deutlich bessere Akustik hast. Was die
also nicht ständig mit der Fernbedienung
rauf und runter
muss.
Oder was hat er jetzt gesagt?
Ja.
Und so, hast du das verstanden? Nee, habe ich auch nicht verstanden. Ja. Und also, das fand ich eine tolle Sache.
Mach mal VPS 110 Untertitel.
Ja, genau.
Ja, aber wenn ihr beim Fernsehen immer redet, dann könnt ihr das auch nicht verstehen, was die da sagen.
Nee, aber du hast absolut recht und ich habe da auch mal was drüber gehört. Und zwar ist es bewusst gemacht, weil die Regisseure, also das passiert ja schon bei den Aufnahmen sozusagen ja, oder bei der Vertonung genau. anschließend, die Regisseure dort mittlerweile darüber bestimmen, welche Szenen leise sein müssen und welche mehr laut sein müssen und dass da so extreme Unterschiede herrschen. Ja. Und du als Zuschauer bist mittlerweile der Depp. Also mir fällt es bei so vielen
Filmen auf. Ach, das ist echt der Hintergrund.
Das ist der Hintergrund. Das ist gewünscht. Und jetzt hätten die Anstalten sozusagen die Möglichkeit,
das wieder zu nivellieren. Ja.
Also da gibt's, ihr müsst mal auf die Homepage gehen, also auch wer da
Hast
Interesse
dran
hat,
ah, ja.
die habe ich angegeben.
Easy listen, die.
Da ist jetzt in einer oder in zwei Wochen ist da halt so eine, wie soll man sagen, Pilotsendung oder so. Da kann man sich das dann mal zu Gemüte führen. Ich habe auch noch einen anderen, also ich hatte ja gesagt, ich habe zwei junge Männer da kennengelernt. Der andere, der kam da aus der Nähe von Pforzheim. Da habe ich jetzt die Überschrift genommen: Nie mehr allein unter Wasser mit dem Buddy Watcher von Freelinked. Das fand ich auch toll und zwar ist die Sache so entstanden, der Geschäftsführer, auch eine ganz neue Gründung, der ist Taucher. Und er hat dann die Geschichte erzählt, er war mal unter Wasser, du gehst ja immer zu zweit runter, aus Sicherheitsgründen. Und er war auch mal tauchen und plötzlich hat er festgestellt, wo ist denn der andere? Der war weg, er konnte ihn nicht mehr sehen. Ja.
Oh.
Und das ist eine gefährliche Situation sein, denn wenn du irgendwie Probleme mit deinem Sauerstoff bekommst, dann hast du nur eine Chance, wenn da dein Partner dabei ist. Du kannst ja auch nicht so schnell auftauchen, sprich Taucherkrankheit und so weiter und so fort. Und da haben die halt dieses Produkt entwickelt, diesen Buddy Watcher, so nennt sich der, gab es bislang noch nicht. Der warnt, der sendet ein akustisches Signal, wenn dein Partner sich entfernt oder du
nicht von deinem
Partner.
Weg ist, okay.
Genau. Und da hat er auch diesen Gründerpreis für bekommen und er sagte dann, das lässt sich halt eben auch noch weiter spinnen, weil Christian, du bist auch Vater von zwei süßen Kindern. Ihr geht übers Oktoberfest, ja? Und
Kind weg.
Schaut da und plötzlich ist das Kind
Beide
weg.
Beide weg, baff in unterschiedliche Richtungen. Super.
Da habe ich übrigens einen kleinen Pro-Tipp.
Aha.
Wenn man aufs Oktoberfest geht, immer einen Kugelschreiber mitnehmen, Kind packen, Ärmel hochkrempeln und hier ganz groß die Telefonnummer, die Handynummer draufschreiben.
Auf dem Unterarm?
Aha. Auf dem Unterarm, ja.
Okay.
Oder hier vorne drauf.
Wenn nicht doof.
Wenn die weggehen.
Stimmt.
Irgendjemand spricht sie ja dann meistens an und dann das sehen die, da ist die Handynummer drauf. Dann kannst du wenigstens angerufen werden.
Das ist
ein guter Tipp.
Oder den Buddy Watcher
dann. Oder eben jetzt mit Technik.
Und das ist aber der nächste Schritt wäre sogar
Low-Tech.
Low-Tech, ja.
Aber funktioniert.
Funktioniert, ja.
Dass er nicht nur warnt, ups, Kind entfernt sich jetzt gerade, ne? Zack, dass du nochmal zugreifen kannst, sondern jetzt ist es auch entfernt, unglücklicherweise, du hast es vielleicht nicht gehört oder so, dass er dann auch noch so eine Sendefunktion hat, inklusive Navigationssystem, dass er dir anzeigt, wo ist denn jetzt
ja, das
Kind.
Ist natürlich, ja.
Also total spannend, muss ich sagen, Innovation ist nicht nur ein Wort, sondern findet auch tatsächlich statt. Also die beiden haben da auch einen Preis dafür bekommen vom Gründerwettbewerb, hat mich sehr beeindruckt.
Mhm. Cool. Andreas, du hast auch was aufgeschrieben.
Ich habe jetzt auch was aufgeschrieben, ja. Und zwar bin ich letzte Woche verreist mit Damian zusammen und mit Michael Freiwam in Berlin. Und ich habe mir in München am Flughafen meine Lieblingszeitung besorgt. Und zwar Harper's Magazine. Mhm. Harper's Magazine ist eine amerikanische Zeitschrift, nicht zu verwechseln mit Harper's Bazaar. Das hat mit Mode und so gar nichts zu tun, nur mit Lifestyle. Harper's Magazine ist ein Magazin, in dem es sehr viel um Politik geht, in den USA, um Kultur, um internationale Politik, mit sehr interessanten Debatten, journalistisch sehr, sehr gut gemacht. Kostet in Deutschland am Kiosk
sehr viel Geld.
Schockierende, ich habe in Berlin am Bahnhof habe ich mir die geholt, ja, die gibt es auch nicht überall und sie wird hier nur mit 4 Wochen Verzug verkauft, was ich katastrophal finde. Mhm. Kostet fast 13 Euro, ist aber eine sehr, sehr gute Zeitschrift, wenn man es abonniert, kostet tatsächlich in USA sensationelle 2 Dollar pro Ausgabe und in Deutschland kann man es auch abonnieren, ich glaube für 40 Dollar, was schon deutlich günstiger ist. Es ist nichts für Leute, die jetzt kurze Texte mit bunten Bildern mögen, sondern es ist wirklich massiv Lesestoff. Es ist sehr gut recherchierter Stoff. Mhm. Und es ist sehr kontrovers. Man kriegt einen sehr guten Eindruck, welche Debatten aktuell in den USA laufen, worüber da gesprochen wird, wie die Befindlichkeiten sind, was man so aus deutscher Perspektive überhaupt nicht mitbekommt.
So ein bisschen wie das Feuilleton der Zeit sozusagen.
So ein bisschen wie das Dossier der Zeit.
Wo man eigentlich Germanistik studiert haben, promovierter Germanist. Nein,
das, ja, okay, das muss man hier jetzt nicht. Es ist sprachlich. Es ist gut geschrieben, es ist anspruchsvoller als USA Today oder sowas, macht aber Spaß zu lesen. Mhm. Und interessant war der Artikel in der aktuellsten hier verfügbaren Ausgabe. Ich sage immer die kommt immer mit 4 Wochen Verzug erst nach Deutschland. Ging um eine Debatte über Private Corporate Government und zwar darum, wie Großkonzerne plötzlich Regierungsfunktionen übernehmen und plötzlich tatsächlich auch Verfassungsrechte in Frage stellen, die Meinungsfreiheit beeinflussen. Da war ganz heikles Thema in den USA, eine riesen Debatte zurzeit. Interessanterweise war der Artikel von einem Demokraten geschrieben, von einem Republikaner geschrieben, wo man eher denkt konservativ und die beschützen eher die sagen, hier steht unsere Freiheit massiv zur Disposition. Vielleicht ist es schon zu spät. Man muss die Monopole brechen. Es gab einen sehr interessante Passage, gerade in unserem Zusammenhang interessant über Amazon und wie Amazon mit den Verlagen umspringt. Da hat es in den USA anscheinend einen massiven Fight gegeben zwischen Amazon und Macmillan. Da hat der eine den anderen ausgesperrt. Mhm. Und da ging es um Preisgestaltung für E-Books. Mhm. Und wie dann Großkonzerne unter dem Vorwand, Effizienzen zu realisieren und für den Kunden was Gutes zu tun, tatsächlich Monopolstellungen beziehen. Es war eine Geschichte in dem Artikel drin, in Silicon Valley, wo sich abgesprochen haben, Google, Intel, oh, wer war noch dabei? Einige große Tech-Konzerne. Man wird sich untereinander keine Leute abwerben. Also wo es dann schon drum geht, da finden monopolähnliche Strukturen statt. Sehr interessante Debatte, sehr interessantes Heft. Kann ich wirklich absolut empfehlen.
Wirklich sehr gute Informationen, sehr gut aufbereitet.
Sehr gute Hintergründe,
Auf Englisch in einer Zeitschrift und damit quasi genauso gut wie wir in unserem Podcast.
Also es ist mit unserem Podcast absolut vergleichbar, wenngleich Sie einen breiteren Fokus haben und nicht nur auf IT fokussiert sind.
Ja.
Breiterer Fokus.
Ja, wir können ja auch mal noch mehr abschweifen, wenn es geht.
Wir könnten das mal aufräumen. Es ist wirklich sehr empfehlenswert. Guter Journalismus, wo heute gesagt wird, es gibt wenig guten Journalismus, da ist sehr guter Journalismus.
Interessant. Aha. Ich habe auch 2 Sachen rausgesucht. Das eine ist eine Webseite, die einen tollen Service bietet. Die heißt screenlab.com. Und vielleicht kennt ihr das, ihr sitzt irgendwo am Telefon oder telefoniert mit irgendjemand, ja, und du hast irgendwas auf dem Computerschirm, was du demjenigen jetzt mal schnell zeigen willst. Sei es, dass du gerade an einer PowerPoint-Präsentation arbeitest oder eine andere Webseite hast oder irgendwas in der Entwicklung ist und du ihm mal schnell das Bild zeigen willst. Ja, in der Regel machst du dann einen Screenshot und schickst ihn per E-Mail zu, dass man da beide drüber schauen können. Was ja aber auch eine Möglichkeit ist, ist, sich temporär den Bildschirm zu teilen. Also, dass du jemanden Zugriff gibst auf deinen Bildschirm, dass der das einfach mitverfolgen kann. Da gab es in der Vergangenheit natürlich schon viele Lösungen, nur meistens war es so, du musstest dir dann irgendwelche Plugins installieren oder irgendwie Software installieren.
Also es war immer alles hochkompliziert. Bei Screenleap ist es ganz einfach. Du gehst einfach auf diese Webseite drauf. Da hast du einen Button, der heißt Share Your Screen.
Oh,
du klickst drauf, wird kein Plugin, nichts installiert. Dann kriegst du eine URL bzw. einen Code genannt. Die nennst du am Telefon deinem Gegenüber. Der geht auch auf die Webseite, gibt den Code ein und ist bei dir drauf. Ende Banane. Super easy, super einfach, kostenlos, gute Qualität. Und von jedermann zu machen, also gerade wenn man auch irgendwie mal Support machen muss bei irgendjemand, was weiß ich, ruft jemand an, sagt hier, ich hab da wie immer Probleme mit meinem Windows-Rechner, ja, kannst du da nicht mal irgendwie draufschauen, dann kann man das zum Beispiel beispielsweise da drüber machen. Ne?
Schau an. Und da kannst du wirklich beim anderen dann auf dem Bildschirm, also beim anderen auch agieren.
Nein,
und
du kannst
nur schauen.
Nein, du kannst nur zuschauen. Du siehst einfach nur zu. Du kannst dein Bildschirminhalt freigeben.
Aber du kannst dann Anleitung geben, tu dies und jenes und so geht's.
Ist also jetzt nicht Remote Zugriff sozusagen, da gibt's dann andere Tools. Da wäre übrigens TeamViewer zu empfehlen. Ganz tolle Software, die es da dafür gibt.
Wobei das andere habe ich jetzt mit über Skype gemacht,
mit
relativ zufriedenstellenden Resultaten. Ne? Also begeistert war ich nicht, aber tat's ganz gut.
Und die zweite Empfehlung, die ich abgeben möchte, die habe ich jetzt gerade erst aufgeschrieben, weil der Damian vom Tatort gesprochen hat, den ich ja regelmäßig sehe. Im Übrigen immer habe ich parallel das Fenster bei Twitter auf mit dem Hashtag Tatort, weil es beim Tatort fast so ist wie beim Fußball. Also die halbe Nation redet beim Tatort ja mit.
Ach ja. Nicht im Ernst.
Doch,
das wusste ich gar nicht.
Es gibt mittlerweile Kneipen, wo nicht Fußball geschaut wird,
sondern
Tatort gemeinsam geschaut wird. Es gibt in München mehrere Kneipen, die sich
treffen
jeden Sonntagabend, um gemeinsam Tatort zu schauen.
Also das ist ja mal sehr interessant.
Fangemeinde. Jetzt hat er, ist jetzt der Till Schweiger, habt ihr das heute gelesen? Nee. Till Schweiger wird ja jetzt
In Tatort, Frankfurt, glaube ich, ne?
Genau, in Frankfurter Tatort machen.
Nein.
Und er fordert doch glatt, dass der Vorspann vom Tatort abgeschafft wird. Er will einen anderen.
Wieso das denn? Der ist ja ein Klassiker.
Den gibt es seit 30 Jahren, glaube ich.
Also, den gibt es schon immer.
Anfang der 70er Jahre.
Der ist schon immer.
Ja. Mit dem Auge da. Und
ist doch super.
Er will einen anderen.
Er ist halt der Querdenker. Er ist ja auch mit dem Querdenkerpreis ausgezeichnet worden, den er in besoffenen
Kopf. Heißt das Denker?
Denker. Querdenker.
Denker.
Querdenker.
Im Sinne von Denken.
Ja,
Till Schweiger.
Til Schweiger. Ja, das war
sensationell.
Das war ja das Amüsante.
Ei, Wahnsinn.
Da haben nämlich auch die Preis, wie heißt das? Die Leute, die den Preis geben, die haben auch mal quer gedacht.
Die Jury.
Und haben gesagt, jetzt machen wir mal mit Till Schweiger.
was ganz Neues. Richtig mal innovativ.
Da kommt keiner drauf. Ist dreimal um die Ecke gedacht. Na, jedenfalls ereilt den Till Schweiger gerade auf Facebook einen riesen Shitstorm, auch auf Twitter.
Ach ja.
Mit dem Vorschlag, da hat er jetzt, glaube ich, gerade ziemlich schlechte Presse jedenfalls.
Wahnsinn.
Ja, aber er hat eine Presse.
Und weil du Tatort jetzt eben gesagt hast, ich bin jetzt nicht so der Krimi-Fan, aber am Sonntag nach dem Tatort, wenn man dann umschaltet aufs ZDF, geht um 22 Uhr, läuft da zurzeit eine Serie, die ist sensationell.
Ach.
Ein skandinavischer Thriller, der heißt Die Brücke. Mhm. Das ist eine Kooperation von schwedischem und dänischem Fernsehen. Mhm. Und die Geschichte ist, wer so Mankell und so diesen skandinavischen Krimi-Machart mag, wo sehr viel Psychologie dabei ist, tolle Charaktere gezeichnet werden, der sollte sich unbedingt Die Brücke anschauen. Mhm. Also der läuft, sind die ersten beiden Teile sind jetzt gelaufen, gibt aber immer eine Zusammenfassung am Anfang, so dass man also noch einsteigen kann. Sensationell. Ja. Also wirklich großartig.
Spannend,
super spannend. Mhm. Hat so 180-Grad-Wendungen drin, wo du sagst, der muss es sein. Dann kippt das Ganze wieder und dann machen sie wieder ein neues Fass auf. Also wahnsinnig überraschende Momente drin, wirklich toll gezeichnete Charaktere. Die Hauptfigur des dänischen Kommissars spielt übrigens einer, der auch einen anderen tollen Film gemacht hat. Der heißt In China essen sie Hunde. Auch eine tolle Filmempfehlung. Mhm. Wo so dieser typische dänische Humor einfach auch sehr stark rübergetragen wird. Also Sonntag einschalten, bitte.
Gibt's da einen dänischen Humor?
Und was für einen?
Tatsächlich.
Ah, ja.
Also das muss ich sagen, das nervt mich. Ich war auch lange Mankell-Fan, aber irgendwann konnte ich es einfach nicht mehr lesen, weil die sind ja alle immer schlecht gelaunt. Ne? Die sind schlecht drauf, die sind unausgeschlafen, die sind müde und das Wetter ist auch blöd. Ne? Und ich Mir hat's dann einfach mal gereicht und dann habe ich lieber wieder so italienische Krimis gelesen, die waren gut drauf und jetzt trinken wir jetzt mal einen und so.
Ja. Das glaube ich.
Aber gut.
Gut, ja, das waren meine zwei Empfehlungen. Dann sind wir hiermit am Ende der Sendung angelangt.
Tatsächlich, ja. Ja. Das ging ja schnell.
Kommst du da noch
Folge, Nummer, Folge Nummer 13.
Ja, das ist ja heute die kürzeste Sendung der Geschichte.
Bist du sicher?
Nein.
Ja, wir haben schon 3,5 Stunden müssten wir. Nee.
Nee.
Zweieinhalb Stunden.
Boah, das ist ja kurz.
Eine Kurzausgabe dieses Mal.
Das ist ja schrecklich. Muss man nächste Woche gleich die nächste Sendung machen.
Du, ich hänge nachher noch eine halbe Stunde alleine dran.
Ja, das genau. Du brauchst das.
So, jetzt einmal warm gelaufen. Geht dir die Post ab. Ja gut, ich muss ja sagen, ist meine Schuld, weil ich gesagt habe, ich bin noch zum Geburtstag eingeladen und da muss
genau,
ich hin. Familienangelegenheit
ist geht vor.
Andreas ist schuld.
Familie geht vor.
Haben wir das geklärt.
Wissen wir schon einen Termin für die nächste Sendung? Oh. Habt ihr da schon irgendeinen Plan oder eine Idee?
Aber wir können ja mal vielleicht eben kurz...
Ich rufe mal den Kalender gleich auf.
Ja, lass uns in den Kalender schauen. Jetzt erst mal Ostern.
Ja, ich blätter jetzt mal 1, 2, 3,
ui, das
vier
sieht
Wochen.
Schlecht aus bei mir.
Oh, bei mir auch. 27. Da bin ich nicht da.
Nee, ich auch nicht.
20.
Das ist Aktebis.
Oh, das stimmt, das ist Aktebis
Veranstaltung. 20. haben wir auch unser Skirennen, bin ich auch nicht da.
Ich habe das parallel zur Aktebis Veranstaltung.
Ja. Jetzt könnten wir es entweder am 13. schon wieder machen.
Oh, nee.
Das sind 14 Wochen.
Tage, ne?
Nee, das geht gar nicht.
Ne? Dann haben wir den zusammen telefonieren.
Sonst müssen wir uns.
Entweder den 4. oder wir machen es mal nicht am Freitag.
Ja, bei mir gehen auch andere Tage.
Bei mir gehen auch andere Tage.
Bei mir nicht.
Ah, hey. Ja, super, dass der Vorschlag von dir gekommen ist. Gut, dass wir darüber gesprochen haben.
Okay. Aber dann müssen wir nochmal in uns gehen.
Ja, ja.
Also wir werden wie immer.
Aber da wird sich schon was finden, denke ich.
Auf den einschlägigen Wegen darüber informieren, auf Facebook oder per Twitter oder eben auf der Webseite direkt ist auch der Kalender eingebaut, wann die nächste Sendung steigen wird.
Ganz genau.
Gut, prima. Also dann.
Hast du denn auch wieder so einen schönen Rausschmeißer?
Ja, allzu viel habe ich nicht mehr drauf. Also wenn da jemand mal noch witzige Sachen hat, die man so am Schluss noch einspielen können, wäre ich jetzt auch nicht undankbar.
Okay.
Ich habe noch so ein schönes Stück, wo es ums Thema PC-Support geht. Ist nochmal so ein Telefonstreich.
Aus Leipzig?
Witzig gemacht. Leipzig, ja, genau. Dann habe ich noch die Görlitz German Coast Guard.
Das hört sich interessant an.
Das ist ganz kurz, aber sensationell.
Den machen wir. Kurze Sendung, kurzer Abspann.
Maria Kron schenken wir uns mal für heute. Machen wir ein anderes Mal. Ist auch witzig. Machen wir Fasching.
Maria Kron. Fasching kommt wieder.
Kommt wieder, ja. Genau, gut. Also, dann, liebe Leute da draußen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart.
Jo.
Freuen uns, wie gesagt, immer über Feedback. Möchte nochmal daran erinnern, wer Bock zu blocken hat, bitte einfach melden. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir freuen uns schon auf die nächste Sendung. Und ich verabschiede mich beim Andreas. Vielen Dank, dass du wieder bei uns warst. Oder dass wir bei dir zu Gast sein durften.
Ich wollte gerade sagen.
So. Vielen Dank, dass wir bei dir zu Gast sein durften. Genau.
Ja, aber sehr gerne. Damian, vielen Dank für den schönen Kuchen,
den
ich vermeiden konnte. Aber ich muss jetzt gleich zum Geburtstag essen.
Ja, Christian, vielen Dank an dich, dass du das wieder hier so schön vorbereitet und geschmissen hast.
Sehr gerne. Und dann sagen wir alle drei Servus beieinander.
Servus.
Bis zum nächsten
Mal. Bis zum nächsten Mal.
Habe die Ehre.
Schönes Wochenende.
Ciao, Servus.
Tschüss.
Das hier ist mein Sektor.
Das hier ist das wichtigste Gerät des Küstenwächters.
Das Gerät und das Gerät.
Überlebensradar.
Mayday, Mayday. Hello, can you hear us? Can you hear us? Can you... Over. We are sinking.
Hello? This is the German Coast Guard.
We're thinking.
What are you thinking about?
Mm-hmm.